Willkommen zum Retro-Tastisch Podcast Folge Nummer 40. Und weil die 4 so eine schöne Zahl ist, sind wir heute nur zu dritt. Nämlich mit dem Dennis mit einem N. Hallo Dennis.
Sehr geehrte Damen und Herren, hier spricht der Pilot. Sie fliegen mit Volcon Airways nach Ibiza.
Ibiza. Mit dem Carsten. Hallo Carsten.
Hello.
Und natürlich mit mir, dem Christoph.
Das Z steht für Lamarsch.
Geschwindigkeit. Geschwindigkeit mit Q. Ach so, hab ich ganz vergessen. Einfach.
Mit Geschwindigkeit mit Q.
Genau, und den Dennis mit 2 N, den haben wir in den Urlaub geschickt, weil der konnte das mit uns nicht mehr ertragen. Also haben wir gesagt, geh mal eine Woche weg. Also ist er jetzt erstmal eine Woche im Urlaub und ist dann bei der nächsten Folge natürlich wieder dabei.
Also wollen wir auf das Essen eingehen?
Nö, sollen wir ihm schmecken lassen, sein Essen.
War es besonders schlimm? Ich hab's nur so peripher mitbekommen.
Es ist sehr speziell. Man muss es mögen, glaube ich.
Das Affenhirn auf Eis, oder?
Ja, das ist doch super lecker.
Ja, das wäre ja zumindest eine Portion, von der ich satt werde.
Ach so, es war so die gediegene Variante. So, sieht schön aus, aber es ist für einen hohlen Zahn. Okay, jetzt. Ja. Ich habe es so halb, wie gesagt, gesehen.
Gut. Bevor wir zu unserem, weil heute haben wir eigentlich so ein kleines Hauptthema, wo der Dennis gar nicht mitreden kann. Deshalb werden wir ihn heute mal ein bisschen beibringen über eine wunderbare Zeit der Point-and-Click-Adventure. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, kommen wir mit unserer guten alten Kategorie raus. Was haben wir denn zuletzt gespielt auf der Hand? Ich fange an. Das ist nämlich sehr einfach. Ich habe tatsächlich, weil ich ja leider aktuell doch abends immer wieder mal GTA Online spiele, diesmal leider nichts Neues gespielt. Es tut mir wirklich unendlich leid. Was ist bei euch?
Ich bin eingeschlafen,
Dennis?
Was?
Dennis, möchtest du anfangen?
Ja.
Neueste Errungenschaften?
Ja. Neueste Errungenschaften? Besser nicht, oder? Wir haben nur 2 Stunden, oder?
Ach so, ja, na, nicht was du alles der Oma vom Trödelmarkt aus den erkalteten Händen gerissen hast. Nein.
Aus den erkalteten Händen. Kleine Hände, große Dinge, ne? Andersrum, genau. Ne?
Das hatten wir letzte Woche.
Das hatten wir letzte Woche.
Nee, was hast du nicht, was du gesammelt, was du gespielt hast, genau.
Ja, genau. Was habe ich gespielt? Also es hat sich tatsächlich bei dem beruflichen Stress bei mir im Moment abends so eine liquide Runde Battlefield 5 auf dem PC eingebürgert mit dem lieben Alex. Und das macht richtig Spaß. Finde ich super. Ist auch toll.
Das habe ich, so ganz nebenbei, habe ich vorhin auch gespielt, so als
aber nur den Singleplayer diese,
natürlich.
Aber du spielst ja nur diese Pussy-Kampagne.
Ja, genau. Ich mag Multiplayer nicht so. Da bin ich zu langsam zu.
Das Z steht für Geschwindigkeit.
Ja, alles klar. Das Z steht für Singleplayer.
Singleplayer, genau.
Ansonsten muss ich gestehen, habe ich weiter Far Cry gespielt. 1.
Sehr schön. Wie weit bist du da gekommen?
Ich muss gestehen, ich bin wohl doch scheiße, weil ich bin immer noch im ersten Level. Ne?
Warte mal, du spielst Battlefield 5, bist da voll der Oberruler, aber bei einem einfachen Singleplayer-Spiel, wo kaum Skill gefragt ist, bist du scheiße?
Ey, Flash Gordon. Ich hab nie gesagt, dass ich der Oberruler bin.
Ja,
bei Battlefield. Na, ich hab gesagt, ich spiele das. Der Chef bin ich sowieso. Nein. Dingens, ja, pass auf, bei Far Cry ist das so, letztes Level, ja, hier Spoiler, wenn's noch nicht gespielt habt, dann
Stationen da oder was?
So, ne? Nein, auf jeden Fall, da kommt so ein verfickter Heli und der knallt dich mit so einem MG mal ordentlich über den Haufen.
Ja.
So, und dann versuche ich da halt, ich muss mal gucken, wie ich da irgendwie klarkomme. Also irgendwie bin ich zu doof dafür.
Einfach in Deckung gehen. Boah. Covershooter.
Die gab's noch nicht. Emma, ich glaube, du kriegst den Nobelpreis, ne? Also ich bin immer wieder begeistert von deinen intelligenten Ratschlägen, finde ich super.
Ja, ne? Die sind auch echt gut. Also ich nutze die auch jedes Mal. Die sind echt
super. Übrigens, Nee, und dann, also Far Cry habe ich gezockt, Battlefield 5. Ich habe dann bei Cyberpunk 2077 ein bisschen weitergemacht. Mhm. Aber ich muss sagen, Cyberpunk erwische ich mich im Moment immer so ein bisschen, wo ich durch die Gegenkurve und einfach die Grafik genieße.
Okay.
wenn ich ehrlich bin. Das fasziniert mich so, weil das Raytracing kommt da halt so richtig zur Geltung und das macht halt schon richtig Bock, wenn du halt siehst, wie sich Neonröhren, Neonlampen und irgendwelches anderes Geleuchte da ultra geil in so einer Pfütze spiegeln. Mhm. Da laufe ich da wirklich analytisch da so 10 Minuten um diese Pfütze drumherum und finde das einfach nur geil. Ne? Das ist doch ja, cool. Ansonsten Nickes habe ich gespielt, sonst war nix.
Also überschaubar. Carsten.
Sehr übersichtlich. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin ja durch euch dann und unseren letzte Folge Podcast nochmal angefixt worden, nach Jahren der Abstinenz, mich mal in GTA Online zu schmeißen und hatte, glaube ich, gefühlt den lustigsten Abend seit langem, was Online-Spiele angeht, mit euch dann mal in der Runde. Wir haben uns da irgendwie renntechnisch echt die chaotischsten Fahrten seit, weiß nicht, Online-Gedenken, zumindest seit meiner letzten Online-Fahrerei geliefert. Also ich weiß nicht, wie oft ich da an irgendwelche Palmen irgendwie mitgenommen habe oder wir uns gegenseitig der Straßenverkehrsordnung nicht gerecht verhalten haben.
Was? Wir sind doch immer korrekt gefahren.
Ja, sehr korrekt, also muss man schon sagen. Also ich hatte ganz oft irgendwelche Leute, die mir freundlich Anschubs gegeben haben. Ich habe es nicht eingefordert, aber ich wurde trotzdem mal irgendwie über die Straße geschoben. Ja, und dann hat Dennis noch am Ende gemeint, er müsste die Missionsstufe der Cops, das war so Verfolgungsjagd, rennen, weil er meinte, das wäre witzig, ich mache jetzt in Anführungszeichen ja, diese Airquotes, ne, witzig, von Level 3 auf Level 5 stellen, was damit endete, dass ich irgendwie an jeder Kreuzung geheadshottet worden bin durch meine Frontscheibe. Naja, also es war schon eine Menge Fun, also und ich habe dann auch gemerkt, durch diesen Bonus, den es jetzt vor kurzem gab, ich glaube eine Mille oder so, frei für,
genau, für einen
Leute,
Monat
die das User. Genau, für PS Plus konnte ich mir dann auch direkt eine schicke Bude leisten und habe ein dickes Auto gewonnen und also für einen Einstand quasi, um wieder reinzukommen, war das gar nicht mal schlecht. Also ich musste nicht so als Pleb bei Null anfangen, sondern konnte dann direkt relativ gut irgendwie mich da positionieren. Das hat schon Bock gemacht. Und dann habe ich mir ein Game für die PS4 noch gegönnt und zwar Nier Replicant habe ich mir gekauft.
Ah, ja, ich habe viel davon gehört, aber nie gespielt.
Genau, ich weiß nicht, ob einer das Original Nier kennt, für die PS3 damals rausgekommen und für die Originale.
Nier Automata?
Nee, Nier Automata ist, war der Vorgänger.
Ach, nee.
Doch, mehr oder weniger der Vorgänger, ja. Weil Nier Replicant ist eigentlich ein Remaster von halt einem eigentlich originalen PS3 und Xbox 360-Spiel. Ist damals in zwei Fassungen rausgekommen. Ganz interessant. Also in der Japan-Fassung spielt man halt ja ein Geschwisterduo. Man spielt halt den Bruder und muss die Schwester beschützen, die halt an einer mysteriösen Krankheit leidet und muss die halt irgendwie, ja, versucht die halt zu heilen. Das Ganze spielt in so einer postapokalyptischen Welt, die halt sehr, naja, strange irgendwie ist. Und die ganze Geschichte ist doch sehr, sehr merkwürdig. Das macht auch so den Spielreiz aus. Also das Ganze ist halt eher so ein Action-Adventure, Hack-and-Slay so ein bisschen. Eigentlich von der Mechanik her jetzt nichts Besonderes, aber die Story, Charaktere und das Ganze drumherum ist halt so, naja, anders, sag ich jetzt mal. Und die Story ist halt so gut erzählt, dass es dadurch was Besonderes geworden ist. Vom ganzen Drumherum würde ich jetzt sagen, ist es jetzt nicht unbedingt was super Neuartiges, also von der Spielmechanik her, aber eben Story, Charaktere und wie die Geschichte erzählt ist, das war halt damals toll und ist es heute auch noch. Und das Besondere damals war halt eben japanische Version, wie gesagt, Bruder, Schwester. Die westliche Version, Vater, Tochter.
Echt?
Genau. Und man hat halt nie die Japano-Version, hat man hier halt logischerweise aufgrund der Sprachbarriere dann nicht spielen können. Man hätte sie sich importieren können. In der Xbox-Fassung war es halt immer Vater und Tochter. Die gab es halt nur im Westen, also die PS3-Fassung war halt immer in japanischer Sprache, hätte man sich halt importieren können, gab es bei uns aber so nicht. Die hieß halt schon im Original, können mich jetzt alle im Podcast oder irgendwo dann, wo es hochgeladen wird, korrigieren später. Ich meine, die hieß auch schon im Original Nier Replicant und das Xbox Pendant mit Vater und Tochter hieß Nier Gestalt. Und wie gesagt, jetzt ist es halt nur eine Fassung, wo man halt immer Schwester und Bruder spielt, beziehungsweise den Bruder. Und ja, und es ist halt ein cooles Spiel. Und wie gesagt, das Ganze wurde halt dann fortgesetzt mit diesem Nier Automata, weil die Fans halt gesagt haben, hey, das ist so ein Kultklassiker, mach doch bitte mal davon eine Fortsetzung. Und weil diese Fortsetzung so erfolgreich war, jetzt wird es halt chronologisch ein bisschen, ne, komplizierter, hat man sich dann entschlossen zu sagen, okay, wir legen den Teil noch mal neu auf, so rum wird ein Schuh draus. Also der Teil ist jetzt erst rausgekommen. Hm. Ja, ist ein gutes Spiel. Habe ich irgendwie, keine Ahnung, ich glaube so für, was war es jetzt, 34 Euro oder so, habe ich es dann mitgenommen. 50 okay. Euro wollte ich jetzt nicht für ausgeben, aber ja, und macht Bock.
Sehr schön. Ja, ist auch nicht schlecht. Hat jeder was. Und ja, ich muss halt auch sagen, GTA hat tatsächlich Spaß gemacht. Auch wenn man so viel Chaos gemacht hat. Aber es macht, glaube ich, mehr Spaß, wenn du mit Freunden Chaos machst, als mit irgendwelchen fremden Leuten, wo du dich nämlich dann nur schwarz ärgerst, was für Idioten das sind.
Ja.
Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, wir kommen zu dem Thema, das sich der Dennis gewünscht hat, nämlich Point-and-Click-Adventure. Du darfst jetzt gerne schlafen gehen, wenn du möchtest. Aber vielleicht kannst du uns ja auch was dazu erzählen, weil jeder hat schon mal ein Point-and-Click-Adventure gespielt, bestimmt.
Oder warum hasst Dennis es so? Warum?
Ja, genau, da müssen wir nachher mal noch näher mal drauf eingehen. Aber bevor wir das machen, erkläre ich mal ganz kurz, was das eigentlich ist.
Scheiße.
Es kann teilweise sehr langweilig sein, ja, weil die sehr langatmig sind. Aber Point-and-Click-Adventure sind halt einfach Spiele, die eine selten actiongeladene Geschichte erzählen, sondern es geht dann eher um die Geschichte. Man kriegt sich dann durch entweder Bilder, wenn das jetzt so eins ist wie hier, wie heißt das, Myst oder sowas?
Standbilder meinst du jetzt, wenn es so Ego-Perspektive?
Ja, ja, genau. Wie hießen denn die Spiele da?
Also ich merke wiederum, Christoph, du hast dich nicht vorbereitet.
Doch, aber mir fällt es gar nicht, ich weiß das mit den ganzen anderen, wo du nämlich Figuren direkt steuerst.
Weißt du eigentlich?
Third-Person-Point-and-Click-Adventure vielleicht.
Ja, nee, das sind ja denn die Klassiker, die man so kennt.
Ja.
Bekannt geworden durch Lucasfilm Games.
Und Sierra.
Ja, aber die haben halt das so, die waren so die ersten, die diese, ich sag mal so, salonfähig gemacht haben, indem die Bedienung halt sehr einfach gemacht haben. Es gab ja auch schon vorher welche, also 1984 erschien ja das erste Point-and-Click-Adventure-Spiel. Das war aber halt noch sehr behäbig, was die Bedienung angeht. Das hieß, ich kann das nur, glaube ich, nicht richtig aussprechen, Enchanted Skeptos oder sowas. Frag mich jetzt nicht. Und 1986 kam ja dann das erste von Lucasfilm Games. Das erste Grafik-Adventure und ein Jahr später kam dann ja Manic Manson mit der Scum Engine. Das ist ja Script. Warte, ich habe mir das hier extra aufgeschrieben.
Script Utility for
Manic Manson, genau. Und das zog sich ja dann bis zum letzten Point-and-Click-Adventure von denen. Das ist ja dann immer aufgewertet worden. Und die haben es halt erst wirklich salonfähig gemacht. Davor, die Spiele waren halt immer sehr behäbig. Und mein erstes Point-and-Click-Adventure-Spiel war auch tatsächlich Manic Manson auf dem C64. Und danach habe ich die eigentlich ziemlich sehr gesuchtet, bis ich irgendwann mal kein Interesse mehr dran hatte.
Also erstmal möchte ich ja mal ganz kurz einhaken,
ja,
ihr beiden Experten. Ne? Denn der Dennis, der hat zwar vielleicht nicht so viel Point-and-Click-Adventures gespielt, aber man könnte ja vielleicht mal darauf eingehen,
Ich habe ja noch gar nichts gesagt.
Ja, eben.
Wir sind doch schon am Anfang. Wir beiden Experten. Ich habe ja noch gar nicht ausgeholt.
Ja, pass auf.
Aber du darfst schon renten.
Hau raus. Darf ich mal kurz einen kleinen Monolog einführen?
Ja, klar. Ja? Immer.
Denn man mag es kaum glauben, ich habe auch mal neben der Bravo mal ein paar Bücher gelesen.
Wirklich. Sehr gut.
Ich kann es selber kaum glauben, ist so. Hört auf zu lachen, liebe Zuhörer, ist wirklich so. Ich habe wirklich mal was gelesen. Nee, pass auf. Und zwar, ich habe mich mal im Zuge meiner Videospielprogrammierung so ein bisschen, wo ich da so ein bisschen nebenbei dran arbeite, mal informiert, wieso eigentlich die Rollenspiele entstanden sind. Mhm. Da denkt man sich, okay, ey, Point-and-Click-Adventure, was erzählt denn der jetzt hier von Rollenspielen? Naja, gut, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt.
Genau.
Denn damals, ich sag mal Ende der 70er, Anfang der 80er, da war es halt noch Usus, du hattest ja keine Maus, du hattest keine richtige Benutzeroberfläche. Und zwar die Computerspiele dort, die es da gab, die waren meist eigentlich Text-Adventures. Das bedeutet, die haben sich abgeleitet jetzt von einem berühmten Rollenspiel, nämlich Dungeons & Dragons zum Beispiel. Mhm. Du hast einen Text auf den Bildschirm bekommen, zum Beispiel, Spieler steht jetzt vor einer Gabelung und links geht's nach Westen und rechts in eine Höhle. Was machst du? Dann hast du reingetippt, rechts.
So, oder du hast erstmal gesagt, zieh.
Für sie. Ja, genau, ja. Oder irgendwie halt so, ne? Das war halt alles sehr limitiert. Es gab halt keine Grafik. Genau, es gab keine Grafik. Es war einfach nur ein sogenanntes Text-Adventure.
Warte mal ganz kurz, die Grafik war in deinem Kopf.
Ja, richtig. Du hast dir halt eine Geschichte selbst vorgestellt. Also die Figuren der Geschichte hast du selbst vorgestellt und du konntest die Geschichte halt selber beeinflussen, indem du halt Entscheidungen getroffen hast. Gut. Irgendwann dann, ich kenne die Namen jetzt nicht mehr, da gab es mal eine Dame, die künstlerisch begabt war und einen Mann, der programmieren konnte. Hm. Und das Ganze fand statt auf einem Apple II. Jupp. Ja. So, und diese beiden, die haben sich dann überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir dem Zuschauer oder beziehungsweise dem Spieler ein Bild in die Birne projizieren. Und da haben sie sich gedacht, ja, das machen wir, indem wir einfache Grafiken und Texturen hinzufügen. Das waren wirklich ganz einfache Grafiken, nicht mehr als Strichmännchen, sage ich jetzt mal. Ein Haus, ein Baum und so weiter. Und so ist praktisch das erste Rollenspiel entstanden. Daraus abgeleitet, immer noch, weil du ja frei entscheiden konntest, haben Leute gedacht, ich habe zwar nicht genug drauf für eine eigene Engine und meine Hardware reicht eigentlich auch nicht für eine eigene Engine und ich weiß auch gar nicht, wie das geht, weil eigene Grafik-Engines waren noch nicht erfunden. Mhm. Die haben dann gesagt, ich möchte eine Geschichte erzählen, aber ich möchte den Nutzer die Möglichkeit geben, per Maus Entscheidungen zu treffen, die ich ihm vorgebe. Das bedeutet, du musstest dir also nicht diese ganzen Texte da merken, diese ganzen Wörter, die du eintippen konntest, zum Beispiel hier See oder Left, Right oder irgendwelche anderen Sachen, sondern du hattest also praktisch ein Interface, wo du halt draufklicken konntest und sagen konntest, okay, du gehst jetzt nach links, du gehst nach rechts und so weiter. Und das war praktisch, so waren praktisch die ersten Point-and-Click-Adventures. Jetzt jagt mich nicht mit Namen, das weiß ich nicht.
Ja, das, was ich vorhin erwähnt hatte,
Enchanted.
Gibt es.
Oder so genau, ja, Enchanted war das. Das war aber tatsächlich auch auf einem Apple. Das war tatsächlich auf dem Apple, ja, genau. So, und so entstand das dann praktisch. Und dieses Point-and-Click-Adventure, das hat dann ja irgendwann eine wirkliche Fanbase gehabt auf einmal. Und ja, so kamen dann halt entsprechende Knaller und Knüller, die wir dann später nochmal erwähnen werden.
Genau. Aber so hast du eigentlich sehr schön wirklich die Anfänge zusammengefasst, weil es fing halt alles wirklich mit den textbasierenden ein, bis dann halt die Leute immer mehr sich Gedanken gemacht haben und dann wurden halt grafische, beziehungsweise erst der Text basierend, also die Verben, die man anklickt und irgendwann mal ist es dann so stark vereinfacht worden, dass man meistens nur noch Icons hatte für sowas.
Ich kann euch jetzt ja mal sagen, dass ihr beide Unrecht habt.
Echt?
Ja.
Das kann nicht
jetzt
sein.
Jetzt kommt der wieder.
Jetzt
kommt nämlich die Soufflöse aus dem Hintergrund. Ihr habt beide zum Teil recht, aber was die Anfänge angeht, habt ihr beide Unrecht. Das erste Text-Adventure ist das Colossal Cave Adventure von 1975, beziehungsweise zwischen 1975 und 1977 entwickelt, und zwar für den DPD-10 Mainframe-Computer.
Okay, aber das war jetzt ein Text-Adventure, oder nicht?
Es ist ein Text-Adventure, wo man, wie ihr schon gesagt habt, einfach nur einen Text hat. Es ging darum, dass man nicht aus einer Höhle entflieht. Und das macht man nämlich durch die Eingabe von gewissen Text-Parser-Elementen, nämlich wie gehe nach Süden, gehe nach Westen, schaue was weiß ich, und dann, was willst du machen? Willst du das und das machen? Ja. Willst du das und das machen? Nein. Und so weiter. Entwickelt von Will Croward und Don Woods. So, und das wurde später portiert auf verschiedene Computer dann noch, aber grundsätzlich war es für einen Mainframe-Computer. Also ein Ding, was wahrscheinlich niemand zu Hause stehen haben.
Das war das erste. Sagen.
Tatsächlich das erste Text-Adventure, was jemals wirklich zu so einer Reife gekommen ist, dass es Leute dann gespielt haben. Wahrscheinlich am Anfang, wie gesagt, nicht viele. Und, wo du vorhin gesagt hast, die ersten, die es salonfähig gemacht haben, ein grafisches Point-and-Click-Adventure zu spielen, waren LucasArts. Nett, wieder falsch. Es war tatsächlich Sierra Online, nämlich mit Mystery House 1980 für den Apple II. Und weil nämlich der Mann von, jetzt muss ich gucken, war das Roberta Williams, die später auch Queen's Quest gemacht hat? Ja, es war Roberta Williams. Richtig. Ken Williams, der Mann von Roberta Williams, hat nämlich tatsächlich Colossal Cave Adventures gespielt, wie auch immer er das geschafft hat, wahrscheinlich nicht auf so einem Mainframe-Computer, und hat dann gesagt, das ist geil, das will ich auch haben, bloß mit Grafik, und hat dann irgendwie geschafft, aus dem Apple II so eine, ja, Strichgrafik, es sieht sehr Vektorgrafikmäßig aus, was ich hier an Bildern sehe, also wirklich so ein Haus, was aussieht, als käme es aus dem Vectrex irgendwie so ein bisschen von der Grafik her, also wer ein Vectrex kennt, weil kennt ja die Grafik, also schwarz und dann irgendwie alles so weiße, ja, geometrische, sehr geometrisch starre Formen, die dann irgendwie ein Haus und einen Baum darstellen. Und ja,
da Mystery halt House. Die Koordinaten halt eingetippt.
Genau.
Von hier nach da.
Mystery House geht halt, glaube ich, darum, dass irgendwie jemand in diesem Haus ermordet worden ist und man muss herausfinden, wer es war. Er orientiert sich hier laut dem Eintrag, den ich gerade lese, so ein bisschen an Agatha Christie und Cluedo. Bei uns in Amerika wohl Clue genannt. Das Spiel. So sollte es wohl ein bisschen anmuten, wenn man das spielte. Und ja, ist wohl ein großer Erfolg gewesen in den 80ern. 1980 wobei rausgekommen.
Der Grund, warum ich es nicht erwähnt habe, ist, weil ich mich, wenn ich mich recht erinnere, du da trotzdem die Befehle eingetippt hast. Du hast nicht
mit der Maus so
rumgefahren.
Klar, und hast rumgeklickt. Es ist noch kein Point-and-Click-Adventure. Soweit sind wir noch nicht. Das stimmt. Es ist aber schon ein Grafik-Adventure.
Es ist schon ein Grafik-Adventure, genau.
Genau. Natürlich muss ich hier auch ein bisschen nachlesen. Ich tue natürlich jetzt sehr schlau, als ob ich das alles wüsste. Nein, natürlich auch nicht.
Hättest du sowieso gekriegt. Ich hab nur drauf gewartet, bis du fertig bist.
Das ist schon klar. Aber ich wollte nur noch mal an der Stelle einhaken und sagen, die Entwicklung ist natürlich noch ein bisschen rudimentärer gewesen. Ne? Also ja, so schnell ging es dann nicht.
Aber
und immer LucasArts zu sagen,
ja.
Ja, und immer zu sagen, LucasArts, klar ist das hinterher der Heilsbringer gewesen, aber die haben quasi, muss ich auch zu LucasArts Verteidigung und auch Schelte sagen, die haben einfach nur das, was andere vorher ausprobiert und verbockt haben, genommen und einfach so lange filtriert, bis es geil war.
Ja, gut,
also
gut,
Sierra gut, gut geklaut, hat viel ausprobiert, halt. Genau, was auch scheiße war, zum Beispiel in Sierra-Spielen dieses ewige Sterben und auch so richtige Dead Ends in Adventuren, gab es ja bei Sierra ganz oft, ne, dass du wirklich dich verspielt hast und du hast eine Sackgasse in Adventures gehabt, was super ätzend und nervig ist.
Sowieso.
Das hat, also Sterben und Sackgassen gibt es in LucasArts Adventure-Spielen nicht.
Doch,
und meine Kinder gibt es das. In Main Adventure, ja gut, da konnten Leute sterben, aber
und kannst du das Spiel hier wirklich nicht beenden? Sackgasse manövrieren.
Gibt es das?
Zum Beispiel,
kannst du das Spiel nicht beenden dann mehr?
Ja, gab es Situationen, okay. Gab es Möglichkeiten, dass du Items verbrauchst und die brauchtest du aber zwingend. Wie jetzt zum Beispiel den Farbentferner für die Wand an der Farbe, hättest du auch der Pflanze geben können, die dann einfach nur blöd geguckt hat.
Ach, so du kannst den auch kaputt machen, dann geht der in den Ausfluss rein und sowas, glaube ich, einfach. Ne?
Ja, genau.
Wenn du von dem Regal fällt und du den nicht auffängst irgendwie vorher oder irgendwie
sowas. Genau, mit dem Schwamm nicht aufhebst.
Genau.
Also war es ist aber, da muss ich dir recht geben, glaube ich, das Einzige, wo ich weiß, dass das da ist.
Also das an der Stelle nur mal so gesagt, ne, dass man immer gerne das natürlich sagt, aber die haben es irgendwie kultiviert und am Ende die Quintessenz davon dann so rausgebracht und eigentlich dann fast nur gute Spiele rausgebracht. Aber die haben halt aus den Fehlern der anderen dann doch irgendwie gelernt.
Genau.
Also ich kannte primär diese Williams-Story von den beiden. Ne? Die kannte ich. Und ich weiß, dass sie es auf einer sie hat es praktisch auf so einem großen Blatt Papier, es müsste so ein A0-Format gewesen sein, hat die sich praktisch wie so eine Mindmap gemacht und der andere, also ihr Mann musste das dann programmieren, entsprechend. So habe ich das gelesen.
Aber so ähnlich geht's auch, wenn ich für Half-Life meine Karten bastel. Da habe ich auch Mindmaps, aber die sind alle in meinem Kopf und die funktionieren eh nicht. Das war da dann zur 8-Bit-Sache und wie gesagt, es gab ja dann, ja eigentlich, ich weiß nicht, als Kampf würde ich das nicht bezeichnen, aber Sierra und LucasArts haben ja dann eigentlich mal in der Frühzeit ja ordentlich was rausgehauen, ne? An Point-and-Click-Adventure-Spielen. Also wie gesagt, hier Dingens hat ja angefangen, dann dass es dann immer mehr wurde. Und die haben ja dann mit Zack McCracken, Monkey Island, Sam & Max auch von denen, genau, haben die ja viel rausgehauen. Sierra, muss ich echt sagen, habe ich nicht so viel gespielt. Ich habe höchstens hier Simon the Sorcerer gespielt, das war aber von jemand anders, ich weiß noch nicht von wem. Habe ich nicht nach.
Simon the Sorcerer.
Warte, ich gucke gerade mal.
Das ist auch
Adventure Soft ist das. Simon and the Sorcerer als Adventure Soft. Die haben vorher hießen die Horror Soft und haben auf dem Amiga diese Elvira-Spiele zum Beispiel gemacht.
Ach, die mit der interessanterweise. Interessanterweise muss ich dazu sagen, ich habe halt auch ziemlich viele Point-and-Click-Adventure, weil die halt bei Konvoluten immer dabei waren und ich weiß, dass diese Spiele eigentlich ultra gut sein sollen und deswegen habe ich mir die einfach dann mal behalten. Also in der Tat, ich habe die beiden Simon and Sorcerer Teile für DOS, und also für Win 95 und DOS, glaube ich, waren die. Ich habe alle Monkey Islands für Amiga und für Windows, oder ich glaube, DOS war das auch noch.
Ja.
Ne? Und die Elvira-Teile auf dem Amiga habe ich auch.
Genau, also
die
hießen vorher Horror Soft und haben dann hauptsächlich halt solche First-Person Point-and-Click-Horror-Adventure gemacht. Da waren die beiden Elvira-Teile drin, dann war Waxworks drin und Personal Nightmare hieß das, glaube ich. Das waren so die bekanntesten. Und danach haben sie sich halt umbenannt irgendwann in Adventure Soft und haben halt Simon the Sorcerer gemacht. Da gab es noch, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch hieß, das glaube ich, Floyd. Und dann gab es so einen komischen deutschen Untertitel, Die Welt braucht mehr Helden oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf Englisch hieß
das, glaube ich,
The Feeble Files hieß das, glaube ich. Das war so eine vorgerenderte Grafik, wie bei Donkey Kong sah das aus mit den Figuren. Und auch die Hintergründe waren auch halt vorgerendert. Das war halt nach Simon the Sorcerer. Und danach sind die halt abgekackt, weil die auch versucht haben, ihre Adventure dann auf komplett 3D zu machen. Also als diese Zeit ankam, so um die Mitte, Ende der 90er, wo halt Tomb Raider 96 halt, glaube ich, rauskam, ne? Müsste sein, glaube ich, das erste Tomb Raider.
Ja, ich glaube, das kam, ich bin mir nicht genau sicher, aber ich glaube, das war Mitte der 90er, ja.
96, 97, irgendwo um den Dreh. Da ging ja auch das Adventure-Sterben los, beziehungsweise Publisher haben ja auch sich selbst eingeredet, dass die Leute keine klassischen 2D-Spiele mehr wollen, also in jedem Genre. Und damit sind viele Genres ja auch gestorben, weil man auf Teufel komm raus versucht hat, jedes Genre jetzt so ein 3D-Korsett überzustülpen, unter anderem auch klassischen Point-and-Click-Adventure. Unter anderem gab es da so Sachen wie Grim Fandango oder auch Monkey Island 4. Sah dann auf einmal 3D aus, also man musste die Figur mit den Pfeiltasten steuern.
Das war ganz schlimm, ja.
Also es war, und die Grafik sah halt eben auch scheiße aus, weil man halt, die Leute, die solche Spiele halt programmiert hatten, kannten sich damit auch nicht aus. Das waren halt nicht die Studios, die jetzt die Pioniere waren, so wie halt damals eben das Tomb Raider Studio. Wer ist es nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. War das Crystal Dynamics? Ich weiß es nicht.
Sind die jetzt, glaube ich, dann irgendwie gewesen.
Genau, jetzt ist es, früher war es, ich weiß es, ich komme jetzt gar nicht mehr drauf, wer es ist. Auf jeden Fall, die hatten damit keine Berührungspunkte und mussten auf einmal irgendwie, weil sie gezwungen waren von ihren Publishern, mach doch mal 3D, mussten sie irgendwie ihre Spiele halt von schön gezeichneten 2D Hintergründen und Figuren auf 3D machen. Genau, Core Design. Und und dann kam halt irgendwie so eine halbgare Grütze dabei raus und Adventure Soft ist halt auch daran krepiert, dass sie als halt Simon the Sorcerer 3D, googelt mal Bilder davon,
ihr kriegt ganz
das
schlimm.
Kalte Kotzen, also
ganz das ist wirklich
unter aller Kanone, das Spiel ist rausgekommen, in jeder Zeitung irgendwie, keine Ahnung, 36% oder so, sag ich jetzt mal, weil einfach nur der Witz war noch da, also der Humor war immer noch gut, aber die ganze Aufmachung, die ganze Verpackung war halt wirklich zum Brechen. Also da war nichts mehr von dieser feinen VGA-Optik, die das alte Spiel hatte. Also die ersten beiden Teile sehen halt heute noch aus wie gemalt. Ne? Also das kannst du wunderbar immer noch machen.
Ja, das war das Schöne an den damaligen Adventuren. Die sind ja, also sei es jetzt die ersten von der 8-Bit und dann in 16-Bit rein, die sahen halt einfach im 2D immer sehr schön aus. Ne? Die hatten schöne Animationen und Grafiken, flüssige Bewegungen teilweise, bis die 3D-Keule kam. Und Grim Fandango war ja an sich ja ein sehr gutes Spiel, von der Story her und so weiter. Aber die Steuerung, allein das Inventar, wo du die Sachen von links nach rechts aus deiner Tasche geschoben hast, das war einfach nur, also wer das erfunden hat, der gehört geschlagen. Und dann ist ja wirklich lange Zeit still geworden. Bis die plötzlich wieder da waren, die Adventure-Spiele. Wobei ich da sagen muss, ich glaube, ich kann mich jetzt irren, aber ich glaube, so in Deutschland sind die immer noch sehr beliebt gewesen eine Zeit lang, ne?
Ich muss euch gerade noch mal kurz, ich sehe gerade nämlich was, ich muss euch gerade mal kurz ein Gedankenexperiment an die Hand legen, beziehungsweise auch, wenn ihr gerade zuhört, macht das mal mit. Wir waren ja gerade noch, ich greife jetzt mal ein Stück wieder zurück. Ja. Wir waren ja gerade noch bei Text-Adventuren. Und wir bleiben jetzt mal kurz bei Sierra. Mhm. Und wir bleiben auch mal bei Ken und Roberta Williams. So. Kennt ihr alle die Reihe Leisure Suit Larry?
Ja.
Oder Leisure Suit
Wer
Larry?
Kennt
ich glaube, man, glaub, man spricht es Leisure Suit aus. Kann das sein? Ich glaube nicht Leisure, sondern Leisure.
Leisure Suit. Leisure Suit Larry.
Ja. Leisure Suit Larry. So. Und Leisure Suit
Larry.
Glaube ich,
mit nee, erzähl euch zu Ende.
Leisure Suit Larry hat auch mehr oder weniger mit einem Text-Adventure angefangen. Es ging zwar nicht um Larry da drin, aber das ist eigentlich so der geistige Vater von dieser ganzen Geschichte. So, und eigentlich ist die Larry-Reihe ja von Al Lowe. Mhm.
Damit verbindet man ihn meistens.
Genau, ne? Damit verbindet man ihn. Aber das ursprüngliche Text-Adventure, was so diese ja, Adult-Humor und so ein bisschen in die Richtung halt schlüpfrig und so, war von Sierra Soft-Porn-Adventure. Okay. Und Soft Porn Adventure hat ein legendäres Cover, was jetzt bitte an dieser Stelle alle mal googeln. Ihr beide googelt das bitte mal. Ich habe es jetzt gerade aufgerufen und alle, die jetzt gerade zuhören, googeln das bitte auch, weil ich kriege jetzt gerade schon den Lachkeks aller Zeiten. Es ist einfach so geil, weil es schreit einfach so 1981.
Was denn das?
Und pass auf, wartet ab, ich erzähle euch jetzt die Story zu diesem Bild, ja?
Also ein bisschen wie Wasser im Pool, finde ich.
Ja, genau, so. Guckt, alle, die jetzt gerade zuhören, ja, habt ihr das Bild aufgerufen? Wenn ja, dann...
Ich hänge gerade auf eBay, ich kaufe mal das jetzt.
kurz dieses Bild auf sich wirken lassen, ja? Diese schöne Holzvertäfelung, dieser Whirlpool, diese drei barbusigen Frauen in diesem Whirlpool mit diesem 80er-Jahre Röhrenfernseher dahinter. Dieser Typ, der in der vollen Butler oder Kellnermontur in dem Pool steht mit dem schönsten Schnörres und dem besten Fukuhila aller Zeiten und einfach irgendwie voll genervt guckt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Genervt, gelangweilt. Irgendwie so eine Mischung aus beidem. Mhm. Und jetzt kann ich euch sagen, dass alle diese Leute, die da drin stehen, alles Angestellte von Sierra sind. Weil, wie das so ist für eine Firma, man hat halt kein Geld.
Kein Geld, ja.
Man muss halt irgendwie zusehen, dass man die Werbekosten niedrig hält. Also haben sich alle Leute in diesen Pool gesetzt. Die drei Frauen sowie der Typ sind als Sierra angestellt. Und soll ich euch noch was sagen? Mhm. Die Frau rechts ist Roberta Williams.
Ja, auch nicht schlecht. Cool.
Das ist
also ich hab, der
geilste ever.
Ich habe tatsächlich auch so ein Point-and-Click-Adventure. Ne? Sowas ähnliches für dieses Soft-Porn irgendwas. Ne? Das habe ich auf dem Trödelmarkt gekauft. Und zwar gab es da so eine Bananenkarton mit PC-Bigboxen. Mhm. Und ich habe gefragt, was sollen die kosten? Und das waren echt schöne Spiele. Also wirklich, da waren, keine Ahnung, wie viele da drin waren, 40 Stück oder so. Und sie hatte gesagt, 2 € das Stück. Und wenn du die ganze Kiste nimmst, 50 €. Ich sag, gut, ich nehme, hier hast du die 50 €. Dann war ich halt schon direkt weg, ne? Und als ich dann zu Hause ausgepackt habe, da habe ich halt dieses Spiel gefunden. Jetzt schlag mich nicht, wie es heißt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber das haben wir tatsächlich dann mal reingeschmissen. Und das ist dann auch relativ interessant, weil du kannst dann die Dame, die du auswählst, die kannst du dann Point-and-Click-Adventure, ihr wolltet das, also kriegt ihr jetzt die volle Dröhnung. Die kannst du dann entsprechend belatschern, dass sie sich dann halt entblößt, ja, und dementsprechend darfst du sie dann auch mit diversem Handwerkzeug bearbeiten, ja.
Okay.
War eine interessante Story. Nein, die Story war nicht interessant, aber ich sag mal, es war interessant. Ich habe die Verpackung vorsichtshalber mit Handschuhen angefasst. Ich weiß nicht, was da so. Naja, in jedem Fall. Es scheint auch dort im entsprechenden Milieu einen Markt dafür zu geben, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also ne? Sagen wir mal so, ja, das Cover ist ja trotzdem noch einigermaßen züchtig und auch Softporn Adventure war halt kein Pornospiel in dem Sinne, ja. Aber wie gesagt, die Story ist lustig und das Cover ist einfach grandios. Also Entschuldigung, das ist. Besser geht es meiner Meinung nach nicht.
Aber jetzt bei der ganzen Liebe, jetzt erklärt mir doch mal, was ihr an Point-and-Click-Adventure, klar, ihr seid ein paar Jährchen älter als ich, aber was ihr daran so mögt. Also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, aber ich bin offen. Ich lasse mich gerne überzeugen. Ich verstehe es nur nicht.
Also in meinem Fall muss ich sagen, es ist halt die Story eigentlich immer gewesen. Ich zähle jetzt halt so ein paar auf. Wie gesagt, Manic Manson war halt gut, da war ich klein, da ging es mir einfach darum, geil. Aber zack, mein Klicken habe ich dann gespielt.
Auf dem Amiga,
dumm. Gut. Nee, auf dem C64 auch noch.
Okay, ja.
Die Amiga-Fassung von beiden Spielen habe ich erst viel später zur Hand gekriegt. Da war ich natürlich noch verhältnismäßig jung. Als ich dann irgendwann älter war, PC hatte, habe ich auch noch gerne welche gespielt. Wie gesagt, ich habe auch dann Monkey Island 3 zum Beispiel. Das war das erste, wo das so ja richtig gezeichnet war. Von CD aus lief. Das habe ich ja geliebt.
Das war klasse, ja.
Das war wirklich klasse, genau. Allein die Musik und das ganze Aufmachung. Das war halt eigentlich immer die Story. Die Grafik war halt dann immer schön. Die 3D-Adventure, muss ich sagen, habe ich echt übersprungen. Weil das war wirklich nicht meins, weil man weiß es ja, ich bin eine Grafikhure und wenn die Spiele aussehen wie ausgekotzt, mag ich das nicht. Deswegen habe ich zum Beispiel auch einen Riesenbogen um die Telltale Games gemacht oder wie man die nennt. Das ist ja diese Firma, die ja auch Sam & Max ja wieder belebt haben.
Die Rechte daran dann.
Genau, Tales of Monkey Island haben die gemacht und dieses Walking Dead Spiel und so weiter. Da habe ich echt einen Bogen drum gemacht, weil grafisch fand ich das total mäh und es war halt eher eine Mischung aus Adventure und drücke ganz oft die E-Taste Spiele. Das war ganz schlimm. Aber hier Daedalic Entertainment kennt jeder, der Point-and-Click-Adventure spielt. Dinge wie Edna bricht aus, mega Deponia. Geiler Humor oder Harveys neue Augen oder aber auch hier die Deponia-Reihe. Das ist halt einfach cool von der Story her und alles. Und ich habe noch ein anderes gespielt, da muss ich jetzt aber mal eben Dr. Google aufmachen. Das war Geheimakte Tunguska.
Ja,
das ist ja eine Mischung, glaube ich, gewesen. Die Hintergründe waren alle gezeichnet und die Figuren waren in 3D. Ist ja auch eine Technik, die gerne heutzutage benutzt wird. Sieht auch sehr schick aus. Da habe ich zum Beispiel auch gespielt und es ging mir halt persönlich wirklich immer darum, die Geschichte, es musste aber trotzdem nicht so sein, dass du, was dir auch manchmal passiert ist, dass du Kombinationen raushauen muss, die total irrsinnig sind, wo du mir gedacht hast, das kann doch nicht wahr sein.
Jedem Adventure-Spieler bekannt der Begriff Mondrätsel oder Mondlogik, wenn man alles immer im Inventar mit allem benutzt, irgendwann, wenn man so frustriert ist und man sagt, da kommt kein Schwein mehr drauf und die Lösung dann auch keinen Sinn ergibt, man sagt, ja gut, ich habe es jetzt irgendwie geschafft, aber nicht aus eigener Kraft heraus, sondern weil ich einfach nur noch irgendwas gemacht haben.
Ja, genau, das ist einfach immer nervig. Weil es dann keine Logik ergibt. Das hat mich halt geärgert und da gab es auch ein, zwei Adventure-Spiele, die habe ich dann auch aufgehört zu spielen, weil ich dann sagte, das ist einfach alles irrsinnig. Aber ganz klar zu sagen, für mich der Grund, die Spiele zu spielen, ist halt die Story. In neueren Spielen dann auch hier der Humor definitiv, also selten so viel gelacht in Computerspielen. Das ist halt so der Grund, warum ich die mag und ich ja auch, es gibt ja hier so Programme, die jetzt zum Beispiel mit denen auch Deponia und sowas gemacht wurde, setze ich mich ja auch auseinander damit.
Ja, das Visionaire Studio ist das, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Da bin ich mit der Katha ja so gesehen auch, wird zwar Ewigkeit dauern, bis wir da fertig sind, aber da basteln wir auch ein kleines Point-and-Click-Adventure-Spiel. Ist eine tolle Sache, finde ich. Deswegen habe ich das immer sehr gerne gespielt und würde es wahrscheinlich immer noch gerne spielen, nur gibt aktuell keins, weil ich spiele Adventure-Spiele selten ein zweites Mal durch. Ja.
Ja, also.
Okay, Carsten, bei dir?
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch, Adventure-Spiele sind auch für mich so eine gewisse Zeitkapsel und die fangen so ein gewisses Gefühl ein. Also für mich ist Computerspielen, wenn ich so zurückdenke an meinen ersten Computer oder so die Anfänge, da waren es halt gewisse Genres, die mich an den PC gebracht haben. Das waren halt Strategiespiele, das waren Point-and-Click-Adventure und ganz am Anfang auch so dieses, ich kann mal einen 3D-Shooter wie Doom oder sowas spielen. Das gab es halt auf den Konsolen nicht. Das waren so die drei Sachen, die für mich das PC-Gaming interessant gemacht haben. Und diese Entschleunigung und dieses Entspannte und dieses in eine Geschichte mich reinsaugen lassen, was ich bei einem Point-and-Click-Adventure hatte, das habe ich nirgendwo anders gehabt. Und das gehörte für mich auch zum PC-Gaming in den 90ern dazu, mich an meinen großen Schreibtisch zurückzuziehen, in meinen riesen PC-Stuhl, an meinen riesen massiven Schreibtisch, an meinen riesengroßen CRT-Monitor und dann ein Adventure zu spielen. Das ist so das Gesamterlebnis so, ne? Und das fand ich auch, gehörte auch in die Zeit. Ich merke auch heute, wo ich ein viel vollgepackteres Leben habe, was wesentlich hektischer ist, mit viel mehr Aufgaben, dass ich auch wesentlich kurzlebigere Spielekonzepte bevorzuge. Also ich spiele auch weniger Adventures. Ich mag sie immer noch, ich sammle sie auch noch und es gibt auch noch, wie du sagtest, genug neue Firmen. Witzigerweise vornehmlich mittlerweile deutsche Firmen, die das Genre wiederbelebt haben. Man sehe halt Dedelic Entertainment oder die Firma, die, wo du gerade sagtest, die Tunguska-Reihe.
Ja.
Das ist auch, ich weiß gar nicht, wie die heißen, irgendwas mit Arts, Blabla, Arts. Auf jeden Fall, das ist auch eine deutsche Firma. Also tatsächlich könnte man jetzt da mutmaßen, dass die Spieler von damals Firmen gegründet haben, um ihr Lieblingsgenre wieder zu beleben, was tatsächlich wahrscheinlich auch so hinkommen könnte teilweise. Weil wenn man sich die Verkaufszahlen von Adventuren so anguckt, ich glaube, es gibt kaum einen Markt, der so quasi stabil war für dieses Genre, wie es Deutschland war.
Also ich glaube auch
belegt, ne, dass da die Deutschen immer gerne Strategie am PC gespielt haben und Adventure gespielt haben.
Genau, das ist halt Strategiespiele, Wirtschaftsspiele und Point-and-Click-Adventure-Spiele.
Und ja, ich weiß nicht, das ist für mich halt dieses wohlige Gefühl, dass ich eine gute Geschichte erzählt bekomme. Klar, es gibt auch super langweilige Adventure-Spiele, die ich auch aufhöre, weil ich merke, die Geschichte packt mich nicht, die Rätsel sind vielleicht auch unrealistisch oder dumm und die nerven mich und ich komme nicht weiter, die würde ich auch nicht spielen. Das ist wie bei jedem anderen Spiel, wenn die Qualität nicht stimmt, dann spiele ich es auch nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, jedes Adventure ist für mich spielenswert oder so, ne? Also auf keinen Fall. Also da gibt es auch ganz ausgewählte Kriterien, wo das für mich in Frage kommt. Aber also zweites Mal durchspielen bin ich jetzt auch nicht ganz so bei Chris. Also zum Beispiel so ein Day of the Tentacle habe ich bestimmt in meinem Leben so 6 bis 7 Mal durchgespielt.
Wobei da muss ich
die Rätsel auswendig kann.
Genau, das ist auch eines der wenigen Spiele, das habe ich auch schon sehr oft durchgespielt. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich als Kind einfach 1000 Mal versucht habe, das durchzuspielen. Aber das ist wirklich bei mir die einzige Ausnahme.
Ja, also ich glaube, es ist eher so die Erinnerung daran, dass man es manchmal noch mal so reinschmeißt und so die ersten paar Bildschirme so durchklickt, weil man halt die Grafik so schön findet oder sich so eine Erinnerung dann wachruft oder so. Ich glaube, es ist noch nicht mal, dass man es dann noch mal durchspielen will. Das ruft irgendein Gefühl bei mir wach. Ich glaube, das ist es eher, da muss ich ganz ehrlich sein. Weil, wie gesagt, das ist einfach, sobald man die ersten Rätselschritte wieder sieht, wird es im Gehirn einfach wach und du weißt es sofort. Du brauchst gar nicht mehr nachdenken. Das hast du einfach drin. Bis zum Schluss. Du wirst 2-3 Mal vielleicht wirklich überlegen, okay, wie war das noch? Aber das war's dann. Ne? Da wird nicht mehr viel passieren. Und du kennst halt die Story und du kennst halt auch jeden Bildschirm und jeden Hintergrund und jede Bewegung der Figuren und jedes Item. Also das ist halt nichts, wo dich noch was überrascht. So, ne? Also da Wiederspielwert ist halt da tatsächlich, würde ich sagen, in Anführungszeichen G0. Es sei denn, du erlebst halt das so als naja, so ein Gesamtkunstwerk, weil du dir halt gerne die Grafiken anguckst und den Soundtrack und vielleicht die Sprachausgabe ist ja später dann auch hinzugekommen, wo es dann so aufs CD-Medium ging und dass du sagst, okay, hast du super vertont. Und wenn es halt ein Comedy-Adventure ist, dann sind die Dialoge vielleicht auch so witzig, dass du halt so manche Sachen dir nochmal gerne anhörst, weil die so lustig waren oder so. Aber es ist wieder Spielwert. Es ist halt jetzt kein Konzept oder kein Genre, wo man sagt, da macht halt das pure Spielen alleine schon ist so unkaputtbar, das kann man halt immer wieder rausholen. Ne? Also würde ich jetzt auch nicht so unterschreiben, aber ja, ist halt ein Gefühl irgendwie, ne? Kann man halt schwer beschreiben. Also gehört aber für mich halt in so eine entschleunigte Zeit wie die 90er rein. Und
ja. Also wo ich sagen muss, wo ich so die ersten großen, also wo ich da eigentlich über das Genre eigentlich gestolpert bin, wie gesagt, ich kannte das damals gar nicht, und ich habe mir ja, als ich angefangen habe zu sammeln, die Nintendo-Konsolen kannte ich alle, Sega kannte ich fast alle, außer halt das Sega-CD und sowas. Das ging halt an mir vorbei und tatsächlich, ich habe mir Videos auf YouTube angeguckt, man laberst du dich vom Retro-Gambler, ich habe alle Videos von dem geguckt, ich finde den klasse, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf.
Ja,
na, auf jeden Fall, der hatte dann damals das Sega Mega CD 1 und 2 und die sämtlichen Variationen dazu mal gereviewt. Und ja, hatte ich noch nicht, wollte ich halt haben. Und bin dann auf die Suche gegangen. Interessanterweise, Trödelmarkt, ich finde ein Sega CD Model 1 und ich habe natürlich noch ein paar Spiele dazu. Also es war das erste und einzige Mal, dass ich jemals ein Sega CD am Trödel gesehen habe.
Und ein Einser. Naja,
was?
Und ein Einser vor allen Dingen.
Ja, genau.
Sieht man ja schon öfter, aber ein Einser.
Ein Zweier sieht man öfter, okay.
Ja, mit also früher, nicht. Heute auch nicht mehr.
Aber ja, ja, okay.
Ein Zweier war öfter in Deutschland verkauft als ein Einser. Also,
ja, das stimmt. Ja, magst du recht haben, klar. Naja, in jedem Fall, ich habe es dann, am Trödelmarkt gefunden. Da waren ein paar Spiele dabei. Unter anderem auch, ja, Haters Gonna Die, ne? Snatcher und Night Trap. So.
Oh, da haut das raus.
Ja.
Und Snatcher.
Genau, Snatcher ist natürlich ultra günstig und echt ein Schnäppchentitel. Und wusste ich damals noch nicht. Ich habe es halt einfach mal gekauft, wie immer. Und ja, und dann habe ich das erste, dann habe ich mir so gedacht, ach, dieses Night Trap und dieses, also Snatcher war weniger hochgelobt, aber dieses Night Trap, das ist halt immer, ne, ist halt immer hochgelobt und toll und super. Snatcher und keine Ahnung. Snatcher
war weniger hochgelobt? Was stimmt denn da nicht?
Hä? Ja, das weiß ich, ja wahrscheinlich
falsch.
Nein, also ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile irgendwo in den Sega CD Top 10s auftaucht, aber auf jeden Fall hast du okay, immer Night Trap da drin.
Okay.
Ja. So, und dann dachte ich mir, ah ja gut, ich hatte mich dann nicht groß mit YouTube oder so da auseinandergesetzt zu den Spielen, sondern ich hatte halt gesagt, gut, ich habe jetzt hier so ein paar Spiele und
ich
brauche mein Model 1 lief halt auch nicht, also ich musste es recappen und reparieren und danach lief es dann und ich habe mich dann gefreut. So, Road Avenger habe ich zuerst reingeschmissen, fand ich scheiße. Und dann habe ich halt Night Trap, dieses hochgelobte Night Trap da reingeschmissen. Ne? So, und ich stelle fest, ich sehe einen Film aus den Early 90s, sage ich jetzt mal, und kann dann in dem Film interagieren. Es ist vielleicht jetzt kein richtiges Point-and-Click-Adventure, aber sowas in der Art, würde ich mal sagen. Ne?
Ja. Das zählt als Adventure auf jeden Fall.
Gut, da machen wir jetzt aber schon eine andere Sparte auf. Ne? Was du jetzt meinst, ist diese sehr gehasste Sparte unter richtigen Adventure-Spielern von Full-Motion-Video-Adventuren, wo man eigentlich nur die Wahl hatte zwischen einer Tastendruck, zwischen willst du jetzt aus dem Fenster springen oder willst du durch die Tür gehen?
Ja.
Das ist wie Dragons, hier, wie heißt das Ding? Dragon Slayer oder wie hieß das?
Ja, das ist diesen Comic, den du da so gesehen spielst.
Genau, ne? mit diesem
du meinst Dragon Slayer.
Heißt das Dragon Slayer?
Dragon Slayer, genau.
Mit Dirk the Daring, der dann irgendwie hier, möchtest du, genau, Schwert oder möchtest du die Treppe hoch oder stirbst du dann?
Also ja,
Trial and Error. Das ist nämlich sowas, genau. Ja,
gut, dann bin ich vielleicht gerade am John vorbei, ich erzähl trotzdem zu Ende. auf jeden Fall habe ich dann dieses heiß gelobte Spiel da reingeschmissen und nach 5 Minuten wieder rausgeschmissen und ich fand's scheiße. So.
Ja.
Snatcher habe ich dann auch gespielt. Snatcher habe ich dann auch gespielt, habe ich reingeschmissen, 5 Minuten gespielt, fand ich auch scheiße. Gesehen, na, ist teuer, ich dachte mir, naja, stell's mal ins Regal, vielleicht kannst du das ja irgendwann mal gegen was Sinnvolles tauschen. Tatsächlich habe ich es gegen irgendwas Sinnvolles getauscht, nämlich gegen den Keo Flying Scroller. Das ist deutlich besser, da kann ich deutlich mehr mit anfangen. Ne?
Ja,
nee, scheiße, ich habe wieder Mist erzählt. Nein, ich habe gegen die beiden Lunas getauscht.
Ach so, ja gut. Hättest du mal alles behalten.
Nee, ehrlich, ohne Witz, Snatcher, nein, wie gesagt, ich sammle ja nicht, weil Sachen teuer sind, sondern ich sammle es, weil ich es spielen möchte. Und wenn ich es etwas scheiße finde, dann spiele ich es nicht und dann muss es hier auch nicht stehen. Dann kannst du Platz machen für irgendwas Besseres, was ich auch gebrauchen kann. Naja, auf jeden Fall, das nächste Mal war dann halt, diese wunderschöne Monkey Island-Reihe, ne, auf dem Amiga, hochgelobt. Ja, auch Monkey Island, ey. Monkey Island ist toll. Auch Monkey Island ist super.
Ich höre dir gerade raus, dir gefiel's nicht.
Ich wollte gerade sagen, so, er fängt schon an zu renten, ja.
Also habe ich dann gesagt, okay, alles klar. Ich habe ja jetzt hier meinen WinUAE und so, ne? Und meine legale Kopie von Monkey Island. Und dann habe ich gesagt, dann darf ich es mir jetzt auch runterladen. Also habe ich das dann gemacht. So, und dann habe ich das dann gespielt. Ich fand's auch scheiße. Also das Problem ist, also ich sag mal so, es ist immer einfach zu sagen, gefiel mir nicht. Nein, das Problem ist bei mir ganz einfach, wisst ihr, ich habe dann da so einen Text, was heißt ein Text, ich habe da so ein Bild und ich kann so Entscheidungen treffen. Weißt du, diese Entscheidungen treffe ich bei einem Action-RPG sowieso automatisch. Da entscheide ich selber, bringe ich den jetzt um oder hier Quest 1, 2, 3, links, rechts, geradeaus. Ne? Das ist einfach so ultra langsam und es ist mir halt tatsächlich wirklich zu langweilig. Ich muss auch dazu sagen, ich kriege halt auch bei so typischen rundenbasierten Rollenspielen manchmal schon echt die Krise. Ne? So Und da ist es halt, ein Point-and-Click-Adventure ist da halt nochmal der Super-GAU für mich, weil, ja, es ist ganz ehrlich, die Story mag ja super sein, aber ich meine so Sachen, guck mal, Chrono Trigger zum Beispiel ist ein RPG, ja, ist auch rundenbasiert, ja, ist richtig. Es hat aber auch eine packende Story, ich kann rumlaufen und alles ist toll, ne? So Sachen wie hier Legend of Zelda und so Quatsch. Klar, natürlich, das ist ein reines Action-RPG und du kriegst eine Bomben-Story und du kannst halt mit deinem Charakter die ganze Zeit interagieren. Also ich sag mal, du machst halt auch was und das nicht im müßigen Klick, ich hau jetzt den Monster um den Kopf, Klick, ich weiche jetzt aus. Klick, ich springe aus dem Fenster und drehe mich dreimal, weißt du? Das ist irgendwie, also für mich persönlich, deswegen kann ich diesem Genre auch nichts abgewinnen. Ihr mögt recht haben mit dieser Story, aber das ist mir einfach zu lahmarschig, weißt du?
Ja gut.
Das ist so mein Beweggrund, warum das halt überhaupt nicht mein Genre ist. Dasselbe sind so...
Holt dich halt nicht ab, ne?
Genau, ne? Dasselbe, ich sag ja eben... Das ist ja auch diese Thematik, wenn ich mal kurz abschweifen darf, hier sind Gyro-Aim, Leute lieben es, Leute hassen es. Ich bin einer, der es hasst. Also ich komme damit einfach nicht klar.
Das ist auch die Frage, ob man eben dann überhaupt am Ende auch ein Erfolgserlebnis draus zieht. Weil wenn du sagst, mir ist schon der Aufbau zu langsam, ich ziehe weder was aus der Story, kann noch so gut sein, wenn mir der Spielablauf auf den Sack geht, weil Laufweg, ich klicke dahin, dann geht über den Bildschirm, dann muss ich das wieder anklicken. Also ich ziehe ja dann auch das Erfolgserlebnis aus einem Adventure, indem ich sage, ey, ich habe das Rätsel gelöst oder ey, cool, ich habe auf dem Bildschirm entdeckt, dass ich da noch ein Item einsammeln kann, weil das ist Pixel-Hunting, was man so früher auch ein bisschen so als Negativbegriff genommen hat, weil man auf dem Bildschirm manchmal ja auch wirklich suchen musste aktiv nach Items, die man noch einsammeln konnte oder die man nehmen konnte. Man wusste ja nicht, ist in der Szene noch irgendwas für mich zu holen? Also kann ich jetzt meinetwegen das Fernglas da oben nehmen? Ja, oder kann ich irgendwie, weiß nicht, sagt mir der Charakter zum Beispiel, ja, hier den Zaunfall, den kann ich nicht nehmen. Ja, warum kann ich den nicht nehmen? Kann ich den nicht nehmen, weil das nicht vorgesehen ist, oder kann ich den nicht nehmen, weil ich es falsch versucht habe? So, und das hat mich dann wieder so, das bringt mich dann in solchen Spielen immer darauf, ja, muss ich mich darum kümmern? Ist der Zaunfall jetzt wichtig? Und wenn ich dann jetzt irgendwie zum Beispiel drücke Zaunfall, auf einmal drückt er den Zaunfall heraus, bricht den ab. Dann denke ich so, ey geil, ich habe das Rätsel gelöst. Der Zaunfall war doch für mich bestimmt, aber ich musste den jetzt da rausbrechen. Und das motiviert mich dann weiterzuspielen. Das mag jetzt banal und dumm klingen, aber das ist für mich geil an Adventuren, dass ich halt immer denke so, und wieder einen Schritt weiter. Und ich habe doch hier das Item noch gefunden und das und dann noch das Rätsel gelöst. Und das ist motivierend. Und wenn man das halt nicht empfindet, so als Belohnungsprinzip, dann ist das Genre für einen auch nichts. Und wenn einem das ganze Ding auch zu langsam ist, dann kann ich das voll und ganz verstehen, wenn man sagt, ich finde das grottenlangweilig und da können alle auch schreien, Klassiker und wie kannst du den Monkey Island nicht gut finden, Blasphemie, aber da gibt es auch nichts zu diskutieren.
So, ne? Dann ist das so. Also das finde ich völlig legitim. Beispiel, ich kann mit Final Fantasy 7 nichts anfangen, auch wenn die Leute alle schreien, geiles Spiel. Jetzt wird der Dennis mich schlagen wollen, aber der ist ja zum Glück nicht da. Ich finde es einfach kacke, aber es ist nun mal so, weil es mich einfach vorne und hinten nicht abholt, das Spiel. Und das ist jedem eben das Seine. Deshalb gibt es ja zum Glück verschiedene Spielgenres. Ne?
Na gut, müssen da trotzdem Achso, sorry, Christoph.
Nee, das war ich nicht. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, wenn das dann so ist, dann ist das so. Das ist
müssen ja aussagekräftig. Trotzdem so ein kurz differenzieren. Ich sag mal, klar, Final Fantasy ist ja, ich bin ja gerade auch abgeschweift.
Nee, in Final Fantasy habe ich jetzt nur als allgemein genannt. Also ging jetzt nicht speziell auf das gemünzt. Aber da weiß, glaube ich, jeder, dass ich damit nichts anfangen kann von den Zuhörern. Deshalb habe ich das halt wieder rausgeholt gerne.
Nee, also die, wie gesagt, Final Fantasy habe ich halt gern, also spiele ich halt gern, aber auch da ist es schon immer echt hart an der Grenze, weil es halt rundenbasiert ist, ne? Also das ist halt das, was ich ja gerade schon meinte, also dieses rundenbasierte, auch Pokémon ist rundenbasiert.
Ja, genau, wobei das geht ja eigentlich relativ schnell da mit dem Rundenbasieren, das ist jetzt nicht
ja,
so...
Ja, richtig. So. Zum Beispiel bei Chrono Trigger, korrigiert mich, wenn ich Scheiße erzähle, aber bei Chrono Trigger konntest du den Fight Speed auch noch einstellen, ne? So, und das war halt auch noch ziemlich cool. Ich sag mal, so Sachen wie, wenn man jetzt wirklich dieses komplette RPG-Genre mal nimmt und das jetzt gerade verunreinigt mit Point-and-Click vergleichen, die eigentlich eine Anmaßung sind, ich weiß, aber Lufia, rundenbasiert. Also Rise of the Sinistrals und das andere, Sinistrals of Doom oder wie das hieß, ich weiß es nicht. beide ja rundenbasiert, habe ich super gerne gespielt. Ne? Dingsbums, wie heißt's? Earthbound ist auch rundenbasiert, glaube ich, ne? Weiß ich nicht mehr. Boah, kann sein. Naja, auf jeden Fall.
Rundenbasiert, ja.
Mhm. Ja, genau. Habe ich halt auch, weil es einfach arschteuer ist, habe ich es einfach mal reingeschmissen. Fand ich auch nicht schlecht. Bin kleben geblieben, fand ich super. So, aber eigentlich so im was mich immer am meisten abgeholt hat, waren halt wirklich Action-RPGs. Ne? Die fand ich halt immer am besten. Hm. Und da halt auch eben, klar, die sind auch meist was teurer, aber du kriegst halt auch unglaublich viel Spiel für dein Geld, weißt du? Und wenn ich mir jetzt angucke, so ein, klar, den Preis machen jetzt auch andere Faktoren aus, aber so ein dämliches Snatcher, was kostet so ein scheiß Snatcher mittlerweile? 400 Euro oder
Bestimmt.
Ja, so, und ganz ehrlich, das sieht nicht nur grottenschlecht aus, das ist auch einfach nur Kacke, ne? Und selbst Point-and-Click-Adventure-Fans raten das nicht sonderlich gut. Und keine Ahnung, das ist für mich dann halt nicht annähernd das Geld wert, weißt du? Dass ich mir das kaufen würde.
Tja. Ja, gut, also mal zum Thema Snatcher noch mal kurz reingeworfen. Also ich finde es optisch schon ziemlich genial. Jetzt kommt natürlich wieder der alte Bonus, Hideo Kojima Game. Gut, sei mal dahingestellt, ob das immer so den Ultra-Bonus gibt. Ich finde das Problem bei japanischen Point-and-Click-Adventuren ist immer, dass es immer so ein bisschen zu sehr in Richtung Visual Novel geht. Jetzt vermischen wir wieder ein Genre. Mhm. Visual Novel ist halt leider immer so ein bisschen Adventure-Light für mich, weil du da auch öfter ganz viele Sachen schon so mundgerecht vorgekaut bekommst. Ja,
das ist halt so ein Comic lesen, wo du dann
genau,
manchmal
mehr so Comic
Sachen machen kannst.
Genau, mehr so Comic lesen. Das heißt, du hast im unteren Fenster fast schon vorgegeben, was die nächsten 5 Schritte sein können. Du musst bloß noch eine Option wählen. Also Choose Your Own Adventure, wie die Bücher ja früher hießen, ne? Ist da schon eher so, finde ich, der richtige Ausdruck, als dass man halt, wie man es aus westlichen Point-and-Click-Adventures gewöhnt ist, wirklich aktiv in der Szenerie rumsucht mit einem Cursor und Sachen einsammelt und sich auswählt vorher, talk to, meinetwegen, was weiß ich, rede mit der Person, da musst du halt wirklich anwählen, das Mund-Icon oder das Augen-Icon. Mhm. Und in diesen Visual Novels und in Snatcher ist es halt auch so ein bisschen, du hast halt wirklich unten dann sofort eine Option, die heißt dann wirklich Talk to Girl at the Counter oder so. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr die Mühe machen, überhaupt irgendwie zu überlegen, ob du jetzt irgendwie diesen Satz zusammensetzt oder dir das passende Verb-Icon aussuchst, sondern du kriegst halt unten die Optionen, die in dem Raum da sind, das sind dann 5 an der Zahl, kriegst du halt schon vorgefertigt und du musst die nur noch mit dem Cursor auswählen und A drücken. Hm. Und das ist mir halt immer zu wenig. Und deswegen finde ich Snatcher halt optisch geil, aber Fleisch hat es halt meiner Meinung nach, ob das jetzt halt eine gern gehörte Meinung ist, aber meiner Meinung nach auch nicht so viel auf den Rippen. Das ist halt mehr ein interaktiver Film, meiner Meinung nach. Mhm, oder Visual Novel halt ein bisschen in die Richtung.
Und wo sagt ihr, also spielt ihr heute noch also aktuellere Point-and-Click-Adventures? Ich meine, es mag ja wahrscheinlich immer noch aktuelle Releases geben, ne? Also keine Re-Releases oder Remakes oder was weiß ich was, sondern wirklich neue Spiele.
Tja,
ich meine, Wolf Among Us war doch sowas, ne?
Ja, ist aber auch schon wieder eine Ewigkeit her, wo das erschienen ist. Also es ist tatsächlich sehr still geworden wieder bei Point-and-Click-Adventure-Spielen. Das liegt teilweise auch daran, dass hier Daedalic Entertainment zum Beispiel hat sich selbst zugrunde gerichtet. Die gibt es zwar immer noch, aber ist nur noch eigentlich Schatten seiner selbst. Die haben ansonsten gibt es kaum noch. Also die Blütezeit, die zweite Blütezeit ist ja eigentlich schon fast wieder vorbei, finde ich.
Ja,
weil die meisten Firmen, die das hier gemacht haben, die sind dann irgendwie immer größer geworden, immer ambitionierter und ja, und dann war es das auch. Und hier Geheimakte zum Beispiel wird von Animation Arts gemacht.
Da, genau, Arts. Ich wusste irgendwas mit Arts, ja.
Von denen hört man auch nichts mehr.
Also ich weiß nicht so viel darüber. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Also bei Daedalic kann ich es nicht ganz nachvollziehen, dass die diesen Weg eingegangen sind. Also es fing ja alles damit an, dass der Geschäftsführer beziehungsweise einer der Leute, dem die Firma besitzt, das ist der Jan Müller Michaelis, der hat das erste Spiel, dieses Aetna bricht aus, das war seine Studienarbeit sozusagen. Das war, glaube ich, sogar noch, ich weiß nicht, ob es noch Flash-basiert war. Auf jeden Fall hat er das selbst zusammengeklöppelt, um das als Masterarbeit irgendwie abzugeben am Ende. So, und dann war das so gut, dass er gesagt hat, okay, das poliere ich jetzt noch ein bisschen auf und gründe nach dem Studium eine Firma und bringe das dann nochmal als, ja, mein erstes Adventure raus, weil ich halt, wie gesagt, immer Adventures gemocht habe und ich habe das Gefühl, da könnte wieder ein Markt dafür da sein und ich suche mir jetzt noch einen Partner, der mehr ein bisschen von der finanziellen Seite Ahnung hat. Mhm. Ich bin eher so der Kreativkopf und dann machen wir eine Firma auf. Und so ist dann in Hamburg Dedelic, glaube ich, entstanden, wenn ich die Geschichte noch so richtig im Kopf habe. Und Edna bricht aus in dieser etwas aufpolierteren Retail-Fassung war dann das erste Spiel und das fand ich auch, ist echt ein kreatives Spiel. Grafikstil ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das passt auch zu dieser schrulligen Geschichte von einer Frau, die halt in der Klapse irgendwie ist und da raus muss. Mehr sage ich zu der Sache jetzt nicht. Sollte man mal spielen, ist halt sehr, sehr skurril.
Ja.
So, das war das Erste. Dann folgten halt so Sachen wie Deponia. Die Deponia-Reihe hat, glaube ich, 4 Spiele dann noch rausgebracht. Also 3 ursprünglich und glaube ein viertes haben sie noch hinten dran gehangen. Das sind wirklich rein rassische Point-and-Click-Spiele, also wie man sie kennt, mit Inventar-Puzzeln, mit also mit voller Maussteuerung, wo du wirklich auch Icons für alles hast, nicht reduziert. Also viele Spiele sind ja auch schon übergegangen, was ich immer so ein bisschen, naja, ich fand es so ein bisschen, als ob man mir beim Auto irgendwie die Gangschaltung wegnimmt. Also wenn man wirklich nur noch so hatte, ja, die Maus ist da und der rechte Mausbutton macht aber schon quasi die passende Entscheidung für dich. Wenn du jetzt ein Item hast oder irgendwas in der Welt und du mit links gehst du, mit dem linken Maus und die rechte Maus, wenn du die auf irgendwas draufklickst, dann entscheiden wir schon für dich.
Genau, die Interaktion dann, startet halt direkt, also ob ihr jetzt genau, reden, benutzen, so, schauen oder sowas.
Ja, genau, kontextsensitiv. Ne? Also du klickst dann rechts und dann ist schon schauen, weil den Baum kannst du dir nur anschauen, mehr kannst du damit nicht machen. Und das fand ich schon immer schade, weil gerade diese frühe Adventures haben halt ihren Humor oft daraus bezogen, dass du halt durchs Ausprobieren lustige Reaktionen erzwingen konntest, ja? Was weiß ich, spreche mit Baum.
Genau.
Und dann kam halt die Reaktion mit, keine Ahnung, bist du ein Hippie oder was? Oder irgendwie sowas, ne? Und das ist halt schon dadurch abgetötet worden, dass halt viele neuen Adventure halt gesagt haben, okay, wir geben dir mit der rechten Maustaste vor, es gibt nur noch eine Aktion, dies auszulösen, und was anderes geben wir dir gar nicht mehr. Und das war schon der falsche Weg. Und Deponia hat das zum Beispiel gar nicht gemacht. Die haben halt gesagt, hier hast du wieder alle Verben, die es gibt, oder beziehungsweise du kannst durchscrollen durch irgendwelche Icons, die dann symbolisieren, einen Mund, eine Hand, also wie man das so klassisch kennt. Ja, meistens
Hand.
So
eine Hand für benutzen,
benutzen
Mund für reden, genau. Auge für schauen. Das sind die meisten also, drei, die man so verwendet, ja.
Hat dir das quasi so offen gelassen, wie man es so von der Hochzeit der Adventures noch kannte, von damals in den Ende so der Mitte der 90er, wo sie dann so gekillt worden sind? Oder dachte ich mir, ja, das ist doch mal ein guter Weg. Und dann sind sie auf einen ganz komischen Pfad gekommen. Also dann gab es noch eine ganze Menge Gut-Spiele, also The Whispered World, Night of the Rabbit. Also die haben unheimlich viele Sachen rausgebracht, auch als Publisher. Also nicht, dass sie selbst produziert hätten, sondern sie haben sich dann Leute geholt, die halt gute Spiele im Petto hatten und haben die dann finanziell quasi unterstützt und dann gepublished. Ne? Mhm. Und irgendwann gab es dann so Sachen wie The Whispered World 2, was dann auch so schon wieder, man hat gemerkt, sie haben auch schon wieder mehr in Richtung 3D gedrückt, also weg von gezeichneten Hintergründen, gezeichneten Figuren. Du hast so einen langsamen Übergang gemerkt, also ähnlich wie es in den 90ern, ich habe so eine Analogie gemerkt, wo ich dachte so Parallelen zu, wir müssen wieder ein bisschen mehr 3D werden und ich dachte so, Leute, warum? Das war doch gut, wieso macht ihr das schon wieder? Und genauso verwässert, wie die Grafik dann meiner Meinung nach wurde, sie sah schick aus, aber es war halt eben wieder nicht das, was ich als klassischer Adventure-Spieler wollte, so verwässert wurde auch die Story, weil ich hatte auf einmal kein Inventar mehr. Also Inventarpuzzle waren auf einmal komplett weg. Das ganze Spiel war eigentlich nur noch ein einziger Dialog und eine Maus, nämlich die linke Maustaste. Mehr konnte ich nicht. Wo ich mir gedacht habe, was ist denn das jetzt für ein reduzierter Scheiß? Da mag die Story ja noch so gut sein und die Grafik noch so hübsch, aber das ist für mich eigentlich nur noch ein interaktives Bilderbuch, wo ich mich mit der linken Maustaste durchklicken muss. Und ich habe es nie verstanden, warum die so einen Weg eingeschlagen sind. Woher? Weil die Vorgängerspiele alle so top waren. Und Dedelic macht heutzutage, dann haben sie hier Säulen der Erde von Ken Follett, haben sie auch ein Adventure rausgebracht, was dann genauso war. Das war eigentlich nur ein interaktives Buch, wo du dich mit Figuren durchklicken konntest. Also all solche Scheiße, wo ich mir gedacht habe, warum jetzt diese gute Vorschussarbeit, die sie da geleistet haben, jetzt so kaputt machen mit solchen, ja, solchen, ja, so mundgerechten Spielen, die irgendwie in der breiten Masse vielleicht wieder ein bisschen gefallen, aber irgendwie auch nicht richtig, weil ich mich gefragt habe, wo ist eigentlich da das Publikum für? Gibt's das überhaupt?
Ich glaube, so, für so gefällige, hatte auch diese unbeliebten Quicktime-Events, ne?
Ja, so weder Fisch noch Fleisch. Also ich weiß nicht, was die gemacht haben, warum die so wie die so auf so einen Trichter gekommen sind, habe ich bis heute nicht verstanden, weil für mich lief das irgendwie gut und Deponia hat sich auch super gut verkauft und hat ja auch Preise noch und nöcher irgendwie bekommen. Mhm. Dieses, wie hast du gerade noch gesagt, hießen sie? Arzt?
Was?
Nicht Arzt, also diese neue Augen, nee, die Dingsarzt. Die haben auch hinter Scheiße gebaut. Also die ersten drei Tunguska-Teile waren gut. Dann haben sie dieses Lost, irgendwas, ich weiß nicht, wie das hieß. Da gab es noch eins, das spielte, glaube ich, irgendwo in der Zeit um den Ersten Weltkrieg. Da spieltest du so ein Abenteurer. Das war auch noch gut. Und dann haben sie davon einen zweiten Teil rausgebracht und das war auch wieder richtig kacke und dann ist es finanziell auch den Bach runtergegangen. Und das Einzige, was du jetzt noch richtig gut spielen kannst, ist auch ein deutscher Entwickler, der sich die Larry-Rechte geschnappt hat, sind die beiden neuen Larry-Teile. Die sind nämlich auch richtig gut.
Stimmt, da ist ja was Neues erschienen, ne? Vor nicht allzu langer Zeit.
Wet Dreams Don't Dry.
Genau.
tatsächlich ziemlich gut. Also klassische Point-and-Click-Adventure mit Inventar und allem drum und dran. Grafik super, Humor auch sehr super. Also kann ich nur empfehlen, wenn man mal wieder ein Adventure spielen will, Larry humortechnisch ins 21. Jahrhundert buxiert. Sehr gut. Hm. Aber was mit den anderen passiert ist, und wie Chris schon sagte, also momentan gibt's da wenig klassische Kost. Und wenn dann nur so Indie-Sachen, die mal so kommen, also im Indie-Bereich gab es ein paar ganz gute Sachen in den letzten Jahren, besonders so aus so amerikanischen Indie-Schmieden, die dann auch so wirklich so VGA-Adventures rausgehauen haben.
Ja, hier Timberweed Park zum Beispiel ist ja so ein, also
das war,
das ist ja jetzt eigentlich schon kein Indie-Spiel, finde ich, das ist ja schon AAA.
Richtig viel Geld einkassiert.
Genau.
Aufgrund der Namen, die daran gearbeitet
haben. Genau, da ist ja nur das, die Creme de la Creme hat da ja nur mitgemacht. Ja,
und da war auch Ron Gilbert dran gearbeitet.
Genau. Und der andere, ich weiß es nicht, wie der heißt. Das sieht ja, ist ja nicht zu übersehen, dass das, welche Artsprache das halt spricht, ne? Hier, ja. Manic Manson-like alles.
Genau.
Aber ja, das ist auch das letzte große, was ich da so.
Ja, also ich habe mal interessanterweise, als ich mein Amiga 4000 bekommen habe, war da Star Trek war dabei.
Ne? Ja, 21st Anniversary und Judgment Rights gibt's da. Die habe ich auf CD mit Originalsprachausgabe.
Ja. Genau, ich habe es tatsächlich auf dem Amiga auch gespielt. Weil, also eigentlich geladen habe ich es nur, weil ich sehen wollte, ob mein Diskettenlaufwerk funktioniert. das habe ich dann getan und das habe ich auch tatsächlich ein bisschen gespielt. Das ist dann für mich wieder was anderes, finde ich. Aber das liegt eher an dem Spiel als an dem ganzen Genre, weil das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Weil, du kriegst halt dann, typisch Star Trek halt irgendwas auf dem Schirm, ne? Und dann musst du halt reagieren, ne? So, was machst du? Abschießen, interagieren, Kommunikation, Schilde hoch und Schuss oder so, ne? Das fand ich halt gar nicht so schlecht. Muss ich auch sagen, jetzt nachdem ich euch so erzählen hab hören, ne? Ich finde das Genre immer noch nicht gut, aber Star Trek werde ich mir dann nochmal ein bisschen näher nochmal ansehen, ne? Weil das habe ich auch tatsächlich eine bestimmte Stunde oder zwei gespielt. Mit einigermaßen im Erfolg, ne? Also, war okay.
Kann ich noch dir einen Tipp geben, wenn du noch deine Sammlung erweitern willst? Also, die Star Trek Point-and-Click-Adventure-Spiele sind für mich auch nochmal eine Ausnahme, was so die ganze Struktur angeht, weil die sich A, an so eine Episodenstruktur halten, wie es die Serie auch schon gemacht hat. Das heißt, du hattest nicht eine durchgängige Handlung, sondern du hattest wirklich immer diese Schiff-Sektion, wo dann irgendwie die Brücke da war und dann sich beraten wurde. Dann gab es auch in dem Spiel ja so Kampfszenen, wo du wirklich gegen andere Schiffe kämpfen musstest in so einer 3D-Ansicht. Und dann wurde sich auf irgendeinen Planeten runtergebeamt, weil halt ein Hilferuf empfangen worden ist oder irgendwas war und das war dann so eine kleine Mission für sich. Wenn die abgeschlossen war, ging es wieder zurück aufs Schiff. Das heißt, du hattest immer Abwechslung und immer eine andere Handlung. Das heißt, du hattest nie so, wie es in einem Adventure eigentlich ist, eine Haupthandlung, die du von vorne bis hinten verfolgst. Und du hattest innerhalb der Mission, das fand ich immer sehr interessant, auch unterschiedliche Möglichkeiten zum Ziel zu kommen. Genau. Zum Beispiel gab es, ich weiß nicht, in der ersten Mission von, ich weiß nicht, ob es jetzt 25th Anniversary ist oder Judgment Rights, da bist du auf irgendeinem Planeten am Anfang und da ist irgendwie ein Höhleneingang, der blockiert ist und da das 21st Anniversary, ob da Klingonen oder irgendwer kommt da und du hast die Möglichkeit, entweder betäubst du die mit dem Phaser oder du bringst sie sofort um. Das hat dann Einflüsse auf deine Mission.
Genau.
Und später kannst du dann auch irgendwie verschiedene Sachen machen. Also du kannst die Mission so oder so lösen. Das ist dann mal mehr oder mal weniger moralisch gut, wie auch immer. Ja. Aber das ist auch ungewöhnlich für ein Adventure, wo es eigentlich meistens sehr linear zugeht. Also es gibt eigentlich immer nur einen Lösungsweg, der richtig ist. Und da gab es halt, je nachdem, wie moralisch flexibel du warst oder wie kreativ du warst, gab es halt unterschiedliche Herangehensweisen. Und es gibt auch ein Adventure, vielleicht hast du das noch nicht in deiner Sammlung, von der Next Generation. Das ist
TNG,
The Final Unity. Genau.
Das ist ein sehr geiles Spiel.
Genau, von der Struktur her ähnlich aufgebaut wie die Classic-Teile und kann ich auch nur sehr empfehlen. Wenn du das mal findest,
das, nimmst du mit. Ja, okay, werde ich mal drauf achten. Ja. Aber das, was du gerade sagtest, das ist tatsächlich das Star Trek 25th Anniversary und zwar die erste Mission wäre das sogar, wo du vor dieser Höhle da stehst. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen gespielt und es hat, also wie gesagt, mir hat's Spaß gemacht. Ne?
Aber und zu dem Spiel mal ganz kurz, was man erwähnen kann, da ist immer ein Ensign Ricky dabei, also immer ein Red Shirt und man kann sogar die Mission schaffen, ohne dass Ensign Ricky stirbt. Oder er stirbt. Also entweder stirbt der Redshirt oder er stirbt nicht. Das liegt dann ganz in der Entscheidung vom Spieler. Und ich habe es tatsächlich mal geschafft, den ersten Teil durchzuspielen, ohne dass er stirbt. Aber ihr glaubt gar nicht, wie oft ich da Load and Save gemacht habe. Weil es gab zwar keine Achievements für sowas, aber ich habe mir einfach gedacht, es kann nicht sein, dass der Redshirt immer stirbt.
Der muss jetzt mit.
Der muss mit. Und es hat tatsächlich geklappt, dass er von Anfang, es war jedes Mal ein anderer, aber der hat halt tatsächlich überlebt und das war schon für mich so ein kleines Erfolgserlebnis. Habe ich dann beim zweiten Teil, Judgment Right, dann nicht mehr probiert. da habe ich leider auch komischerweise nicht die Version mit Sprachausgabe aus irgendeinem Grund. Das macht dann irgendwie weniger Spaß, aber die mit Sprachausgabe ist schon cool.
Ja, ja gut, ihr Lieben. Ja.
Muss auch mal sein.
Überzeugt habt ihr mich trotzdem nicht. Da könnt ihr quasi
wir wollten dich ja auch gar nicht
überzeugen. Genau.
Wir haben ja deine Meinung sogar bestätigt und gesagt, du hast ja vollkommen recht, so wie du das dargestellt hast. Das war ja ein Konsens quasi mal an der Stelle.
Mhm. Ja.
So, ich pointe und klicke jetzt auch was. Ich klicke nämlich jetzt einmal kurz auf ein kurzes, kleines Themachen, bevor wir so langsam Richtung Feierabend gehen, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe euch das vorhin schon in den Links gepostet. Mich persönlich tangiert es natürlich nicht, weil ich habe einen wunderbaren Amiga 500 zu Hause stehen. Ach. Aber man hat ja jetzt den A500 Mini angekündigt.
Ja, und wir
nicht melken. Amiga, sondern A500.
Ja, ganz richtig. Wir melken nochmal.
Genau, ja. Hat ja mit dem C64 ganz okay geklappt, also machen wir es mit dem Amiga jetzt auch. Gut, gibt ja so Sachen wie, du kannst, was hatte ich gerade gelesen, diese ganzen Games, die es aus dem Internet gibt, kannst du da ja natürlich ganz problemlos reinladen. WHD-Load-Support ist dabei. Die Tank-Maus ist dabei. Die typische Amiga-Maus halt. Ich frage mich, ob die mit einer Kugel kommt oder wie meine, die ich jetzt umgebaut habe, auch optisch. Aber natürlich ohne Tastatur. Ne? Es wird ein Controller dabei sein.
Ja. Frage, FPGA-basiert? Nee, ne?
Wahrscheinlich nicht. Ja, das wird ganz sicher wieder so ein
Input-Lag 1, 2, 3. Ich freue mich jetzt schon.
Ja.
Nee, so ein Scheiß. Nee, kaufe ich mir gar nicht. Nee, ehrlich nicht. Wenn ich dazu was sagen darf, Jungs, ohne Witz.
Boah, warte mal ganz kurz. Das Ding wird ja immer teurer. Also im Vergleich zum C64. Der C64 war ja gar nicht so teuer, ne?
Moment, und
der Amiga.
Ist Hieseller Rolf schon da?
Genau. Die wollen für den Amiga wollen die 130 Euro haben.
Also ganz ehrlich, ich sag mal, bevor Nintendo auf die Idee gekommen ist mit ihren Klassik-Konsolen, ne, da gab es ja schon diese diversen Atari-Flashbacks, ne? Die waren ja auch schon scheiße.
So.
Das stimmt. Dann hat ja, Nintendo hat es dann, muss ich tatsächlich sagen, wirklich, also die NES und den Super Nintendo Mini, das haben sie ja wirklich auch vernünftig hinbekommen. Das
technisch
haben sie
auch gut gemacht. Die definitiv top, ja.
So, dann hat sich Sega da dran, also nein, war das Sega selber, das war doch auch wieder irgend so
ein Ding. Nee, das war auch eine andere Firma.
So. Das Original-Sega-Ding jetzt ist ja gut.
Das genau, das Original-Sega-Ding, aber davor gab es ja welche andere,
die waren einfach alles schlimm.
Ja, ja, genau. Die
Ad-Gings sind alles scheiße.
Ja. Genau, so, und ich habe einfach, ach, ganz ehrlich, ja, gut, man mag sein, man mag ja sagen, was man will, ja, ich habe da halt an den ganzen Scheiß auch hier, ja, ist ja alles richtig, aber das ist, weiß ich nicht, dieses Neuaufgelege und ich baue 20 Spiele ein, ich habe mir mit dem Amiga, habe ich mir gar nicht angeguckt, weil, ja, so via D-Load Support, ja, es ist schön, wenn du da per SD-Karte, USB-Stick, was auch immer, da dein Zeug reinladen kannst, was du dir illegal im Internet runterlädst, ist ja auch Lattenhagen, aber es bringt dir trotzdem nichts, wenn die Technik mangelhaft ist. So, und ich sag mal, ein Amiga ist so viel mehr als als WHD-Load, ne?
Ja.
Und das ist, ich finde, das wird dem ganzen Mist nicht gerecht. Ich sag mal, man hätte sich da mit etwas Mühe und natürlich auch etwas mehr Geld für den Endverbraucher dann, hätte man da schon was Tolles hinstellen können, ne? Aber auch da wird wieder nur irgend so eine Emu-Konsole, sag ich jetzt mal, designt, wo dann der Endnutzer auf seinem 55 Zoll OLED oder so, ja, dann Polygone schießen kann. Weißt du? Also ich finde das wirklich ultra grässlich und ich habe auch außer von Nintendo jetzt wirklich keinen, ich habe die alle hier, die ganzen Konsolen, aber ich habe da wirklich keinen Gefallen dran gefunden. Die PlayStation Classic, Mini, whatever, die fand ich auch scheiße.
Ja, die hat, war auch nicht so,
der war die hat ein Kollege von mir ausgepackt gehabt und ich sage, super, dann lasse ich meine eingepackt, gib mir die mal mit, ich probiert mal. Ne? So, und dann habe ich mir den Spaß mal gegeben, ich habe ja meine Röhre und meinen Flatscreen, die stehen ja nebeneinander. Und dann habe ich das eine auf der Röhre angemacht, also dasselbe Spiel. Ja, ganz ehrlich, das sind Welten.
Ja, der Delay halt da drin, ne?
Also, das sind wirklich Welten, Jungs, ne? Und ich finde das immer so schade, das wird einfach runter budgetiert, das Ganze, da machst du, da sollst du mit die Jungs und Mädels, die das dann designen, das sind ja halt auch nur, ich sag mal, arme Zahnräder im ganzen großen, ganzen Maschinenwerk da, wo sie halt arbeiten. Und die müssen dann irgendwas auf die Beine stellen. Und ich sag mal, wenn ich so ein Teil doch entwickle, dann habe ich doch erstmal wirklich diese einzig alleinige Mission, ich muss der Konsole gerecht werden. Und das werden die meisten nicht. Außer Nintendo. Die haben es halt wirklich richtig gemacht. Und selbst bei denen hast du einen kleinen Input-Lag, was aber, ich sag mal, vertretbar ist. Ne? Außer du bist halt eingefleischter Zocker bei Super Mario World auf der Super Nintendo Mini oder Classic oder whatever, springe ich zum Beispiel kontinuierlich daneben. Okay. So, das passiert mir auf dem Super Nintendo nicht. Ja. Komisch.
Ja, gut.
Also wie gesagt, ich halte von dem Ding gar nichts. Kann ja jeder seine Meinung haben, ich halte davon nichts.
Was ich aber cool an dem Ding finde, ist, dass die Maus mit USB-Anschluss dabei ist, die Tank-Maus. Die wäre noch was für einen Computer.
Genau, okay, das stimmt, hast du recht. Ja, aber was soll sie auch
kaufen?
Aber was soll sie kaufen? Was soll sie auch für einen Anschluss anders hergeben? Glaubst du ja wohl kaum, dass die einen 9-Pin-Anschluss da an das Ding da basteln?
Ja, eben,
klar. Steigt die ganzen Produktionskosten
natürlich. Die Frage ist halt, was ich vorhin schon sagte, ob die weiterhin mit Kugel sein wird oder optisch. Wäre natürlich ziemlich beschissen, wenn die mit einer Kugel hätte.
Nicht, dass die eine Kugel hast, das wäre
auch. Glaube ich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, kann ich mir gar nicht vorstellen. Die werden da für 0,798 Cent ja irgend so ein Kugelzeug, so ein Optical-Zeug von irgendeinem Chinesen gekauft haben und da reinpflanzen.
Wahrscheinlich. 100%.
Jungs, wir sind doch wieder bei dem alten Problem. Das ist, was sich jedes Mal stellt, wenn wir, wie oft hatten wir die Diskussion jetzt schon mit, es kommt wieder irgendeine Klonkonsole, was heißt eine Klonkonsole? Ja, eigentlich schon, eigentlich können wir es schon wieder Klonkonsole nennen.
Ja.
Wir sind immer an dieser Diskussion. Wir sind alle bis zu einem gewissen Grad der eine mehr, der andere weniger stark in dem Bereich oder vielleicht können wir uns glücklich schätzen, dass wir die Originalhardware haben, die pflegen, wie auch immer. So, wir sind auch in dem Bereich, dass es uns nicht egal ist, ob wir harten Input-Lag haben oder ob wir 16:9 spielen. So, ja, also ja, das ist nun mal so. Dass wir sind, wir haben halt darüber, wir sind halt angenervt und wir wollen das nicht, wir wollen das halt, ne, original haben. Oder wir wollen zumindest noch die Möglichkeit haben, parallel zu Version X nochmal original spielen zu können. So, schön und gut. Wir werden dadurch eh nicht angesprochen. Wir sind
aber
eh
es schon gibt mal eine Menge, raus. Die werden dadurch angesprochen.
So, und dann gibt's die Leute, die sagen, ich habe so ein Ding nicht mehr, ich habe auch keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, so ein Ding zu restaurieren. Oder ich habe keinen Bock dafür, was, dass ich müsste erstmal das ausgeben bei eBay, um das erstmal wieder mir zu kaufen. Und dann in dem Zustand will ich alles nicht. Ich kaufe jetzt, und ja, da gebe ich Dennis recht, ich kaufe mir jetzt leider China-Schrott, der wieder quasi nur auf heißer Mark irgendwie produziert worden ist, damit auch, ne, möglichst viel Marge bei rausgemacht wird. Den kaufe ich mir jetzt, auch weil ich, obwohl ich da eigentlich wieder nur Plastikschrott mit produziere, weil ich nochmal irgendwie das Gefühl von 1987 herstellen will oder was auch immer, ja, wo ich dieses Gerät wirklich besessen habe. Den Leuten ist das ja dann egal, ob das Teil dann kacke aussieht, ob das funktioniert und ob ich auf einem Amiga 500, der eigentlich wesentlich mehr kann, dann im Endeffekt nur so ein, ja, so ein Spielekarussell habe, wo ich dann aus 20 Spielen auswähle und noch nicht mal mehr eine Workbench und sonstige Sachen.
Hey, Pinball ist Dreams ist dabei.
Einfach egal, ja, genau. So, ne, von daher, und ich glaube, wenn du es teuer machst, wirst du halt die wenigsten Leute erreichen, weil, wie gesagt, Leute wie wir kaufen sich dann vielleicht sowas wie diese, ja, ACA 500-Karte, wenn sie das Ding nochmal aufrüsten wollen, um mehr rauszuholen und sowas wie WAD-Load-Unterstützung da reinzuballern und so. Und andere Leute kaufen sich dann halt für, weiß nicht, was soll das Teil jetzt kosten?
130 Euro.
Ja, gut, ist aber auch schon eine Summe, ne? Für ein Stück Plastik, mehr oder weniger, mit noch nicht mal FPGA drin. Ja, also kann man halten, was man will. Es ist halt so, ich habe halt auch mir damals die Nintendo-Sachen, als sie dann wieder nicht von Reseller Rolf gescalpt worden sind, habe ich mir auch noch ein NES-Mini und ein SNES-Mini besorgt. Die stehen bei mir jetzt auch mittlerweile wieder im Karton, weil ich habe, muss ich zu meiner Schande auch gestehen, ich habe mir die angeguckt. Ich mag das Look and Feel. Nintendo weiß halt, wie man Sachen in Zucker verpackt. Das muss man nur mal sagen. Ja. Du machst das an, das Menü sieht geil aus, die Musik im Hintergrund ist, schmeichelt den Ohren. Das ist einfach so, wie der Wii Shop damals mit der Musik sich auch in die Ohren eingebrannt hat. Die Dinger sind halt einfach dafür gemacht, dass sie sich gut anfühlen. Das ist halt so. Nintendo weiß halt, wie man gefällt. Das ist halt wirklich so. Und die Spiele, ja, da ist natürlich auch ein Lag drauf. Und da drin ist halt auch nur irgendeine Software-Emulation. Das ist halt auch kein FPGA, was da drin ist. Das wissen wir ja alle. Da ist jetzt halt auch nicht irgendwie, die haben sich ja auch nicht in Umkosten gestürzt für die möglichst beste Interpretation ihrer alten Titel. Hm. Aber die Dinger sind für das, was sie sein wollen, sind die gut gemacht. Punkt. So, und das, der Mega Drive, den Sega rausgebracht hat, also der, die Eigenproduktion, der ist auch gut. Aber auch ich habe das, eigentlich mache ich das auch nur wie Pokémon-Karten sammeln. Die Dinger stehen bei mir rum und ich müsste mich selber auch eigentlich mal fragen, wozu hasse das eigentlich?
Ja,
weil ich selber auch mittlerweile Dinge. Genau, ein Mister Hub, der alles ja auf FPGA-Basis emuliert.
Richtig.
Um halt nochmal auch im Konsolen mal zu reinzustöbern, die ich halt nicht im Original besitze. Das Ding steht hier bei mir angeschlossen rum, ja, kann alles, ist super kompakt und da habe ich keinen Input-Lag. Bei gar nichts, weil es halt FPGA ist. Hm. Und da bräuchte ich garantiert in keinem Szenario müsste ich mehr ein NES Mini anschließen, weil ich einfach den weltbesten FPGA NES Core bei mir hier angeschlossen habe und laufen habe. Also wozu brauche ich das noch? Die Dinger sind Spielerei, machen wir uns nichts vor. Braucht ja, man klar. Nicht.
Dein Zitat für den allgemeinen Markt halt. Ne?
Dein Zitat war nicht ganz richtig, Carsten. Du hast gesagt, dass wir oder ich da direkt eigentlich anders ticken und so, ne? Das wollte ich nicht ausdrücken, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, natürlich, wir haben den ganzen Scheiß zu Hause, auch in Original von früher und alles ist toll. Nee, die können das ja gerne neu auflegen, wirklich. Die sollen das auch bitte neu auflegen, damit die Szene am Leben bleibt. Bin ich voll dabei. Die können das auch mit 20 Spielen da drauf machen und so. Die können auch eine optische Maus für 0,79 Cent einkaufen und für 88 Euro verkaufen. Das ist mir alles vollkommen Pappe, aber die soll das vernünftig machen. Ne? Und was ich jetzt so gesehen habe von diesen ganzen Remake-Konsolen, das war alles außer Nintendo. Klar, auch da hast du einen Input-Lag, einen kleinen, einen minutiösen, aber das ist keine Relation zu den anderen Dingern. Die sollen es einfach vernünftig machen. Weißt du? Und dann soll es halt 199 Euro kosten statt 139. Der das haben will, der kauft sich das wahrscheinlich dann sowieso.
Ja, aber wer kontrolliert es noch? Außer Sega und Nintendo, die ein Interesse daran haben, weil sie sonst irgendwie ihr
Firmen-Image
ein bisschen schädigen könnten sonst damit. Gibt's ja keinen mehr. Wer ist denn der Rechteinhaber bei Commodore? Keiner. Das hat jetzt nicht irgendeine Firma.
Irgendeine Firma, die hat damit nichts anfängt.
Die hauen das einfach jetzt raus und das war's. Das interessiert die nicht mehr. Und deswegen gibt's da auch keine Qualitätskontrolle.
Genau, das ist das, was ich meine. Das wird einfach gemacht, um Geld zu verdienen, und das Geld verdienen ist in diesem ist natürlich auch vollkommen legitim. Die sollen ja Geld verdienen, sonst ist ja umsonst arbeitet keiner, das ist auch in Ordnung. Aber ich sag mal, was ich immer, egal was ich mache, mein Hauptjob ist ja auch nicht in der Videospielbranche, aber trotzdem, das, was ich mache, da muss ich ja schon mit dem Eifer rangehen, das vernünftig zu machen. Das ist wahrscheinlich das grundlegende Problem. So, und bis das Ding jetzt, ich weiß jetzt natürlich nicht, Marc, vielleicht ist das Ding ja auch super und hat sogar ganz wenig Input-Lag und alles ist toll, ne, das weiß ich nicht. Nur jeder Typ, der zu Hause eine Playstation hat und irgendwas mal spielt, wo er mal springen auf eine Plattform muss oder so, ja, oder irgendwas rumaimen muss oder so, der merkt sofort, wenn er was drückt und das Ding dauert 0,87 Sekunden, bis er dann reagiert. Der merkt das sofort. Und das stimmt. Das ist egal, ob der vor 30 Jahren das letzte Mal einen Mega Drive in der Hand hatte oder ein Amiga oder ein C64 oder keine Ahnung, was ist aber vollkommen egal. Der merkt den Input-Lag und das bedeutet, dass er dann wahrscheinlich sich das Ding kauft. Nach 2 Wochen, wenn die Kinder endlich mal nicht da sind und die Frau ihn auch mal in Ruhe lässt oder die Frau vielleicht mitzockt, kann ja sein. Ist ja nur ein Szenario jetzt, das Ding anschließt und dann merkt, jo, alles klar, super, habe ich gekauft, Rückgaberecht verstrichen.
Leute, habe ich dafür eine Scheiße gekauft.
Aber ist scheiße. Ne? Und das ist halt immer, das ärgert mich dabei so, weil es einfach, eine Qualitätskontrolle ist einfach wichtig, weil mein Produkt soll ja auch vernünftig sein. Und ich sag mal, eine vernünftige Software, selbst auf einer Emu-Konsole, das macht schon viel aus. Erinnert euch mal an den PC. Wie viele Emulatoren gab's, bis mal einer es geschafft hat, einen N64 vernünftig zu emulieren, ohne 64 GB Arbeitsspeicher und eine RTX 3090?
Zu einer Zeit, wo es die Sachen noch nicht gab.
Also das war, also wie gesagt, dabei muss man sich mal vorstellen, dass ich mit einem 15 Jahre alten Mac schon Amiga, schon Astrian emulieren konnte.
Wobei ich ja sagen muss, ich habe ja den C64 Maxi, den großen.
Okay,
Der war anfangs, hast du einen wirklich spürbaren Input-Lag gehabt bei einigen Spielen. Irgendwann habe ich ein Update aufgezogen und seitdem habe ich da nichts mehr gemerkt an Input-Lag. Also die haben sich da ja auch schon dran gesetzt. Ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es beim C64 Mini ist, aber beim Maxi haben die das fast auf ein absolutes Minimum reduzieren können.
Soweit ich weiß, ist die Firmware die gleiche. Bis auf so ein paar kleine Unterschiede sind die aber versionsgleich.
Ja, nur das habe ich halt jetzt nicht auswählen können, weil den Mini habe ich halt nie mehr wieder rausgekramt. Ich habe dann, wenn dann, den Maxi genommen, weil da die Tastatur halt direkt drin ist. Das war eigentlich, wie gesagt, ich selbst, gut, ich bin jetzt nicht so der reflekte Mann, aber ich selbst habe da bei dem einen oder anderen Spiel, die ich dann da gespielt habe, die dann auch ein bisschen schneller waren, gibt es ja auch ein paar schnelle Spiele auf dem C64, da keinen Unterschied mehr gemerkt, nachdem ich das Ding gepatcht habe. Gut, hat aber halt auch seine Zeit gedauert. Also bei Release war das Ding beschissen.
Gut, aber siehst du, das ist doch genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich meine, hier hast du jetzt noch einen toften Entwickler gehabt. Sage ich jetzt mal, wer auch immer das Ding auf den Markt gebracht hat.
Wer der gleiche den Amiga auf den Markt bringt.
Okay, Gut, dann kann ich ja vielleicht optimistisch sein, dass das Ding nur zu Anfangs scheiße ist und danach einigermaßen funktioniert. Aber
ich denke auch, ja.
Aber das ist halt, wie gesagt, ich bin ja auch vom anderen Stern, aber glaube ich. Aber wie gesagt, wenn ich so ein Ding produzieren würde und ja, ich muss Geld verdienen, ja, ist super, aber ich habe nichts davon, wenn danach meine Bewertungen mich zerreißen.
Weißt ja, du? Da hat man nichts von. Das ist wirklich so. Also ich glaube, wir würden, wenn wir so ein Ding entwickeln würden, würden wir sowieso anders an die Sache rangehen.
Ja, wir wären erstmal pleite, weil wir da viel zu genau. viel, weil wir da viel zu viel, ne? Weil dann kommt der Carsten, der will das noch. Ich bin sowieso Panne, ich will sowieso alles Mögliche, weißt du? Dann kommt der Dennis, der will den ganz neuen Pink haben.
Ne? Schon und, über Budget. Over Budget.
So. Und dann, genau. dann kommt der Christoph für Geschwindigkeit 12Z-Tasten. Und ja. Dann ist gut. Ne? Nein, wie gesagt, den C64 Maxi, also den großen, habe ich zum Beispiel gar nicht. Hm. Ich habe auch den Mini nicht, weil ich damals, als die angekündigt wurden, waren ja alle Reseller-Rolls schon wieder in den Startlöcher. Ne? Hm. Und die sind dann natürlich auch kläglich auf ihrem Scheiß sitzen geblieben. Ja. Schadenfreude 1, 2, 3. Und ja, wie gesagt, ich hole mir den mal irgendwann, genauso wie ich damals diese PlayStation Classic da gekauft habe, für 1999 im Saturn. Dann habe ich mir gedacht,
Die habe ich auch für 15 Euro mitgenommen,
ja,
obwohl ich wusste, ich brauche sie nicht.
Dafür nehmen wir sie mal mit. Ne?
Dafür kann ich das nicht liegen lassen.
Oh, genau. Der böse Satz, ja, ich weiß.
So, und dann habe ich mir dann auch gedacht, ja gut, 20 Euro, ach ja, komm. Ja. Ja, aber wie gesagt, bis dato, für mich, ich bin da nochmal auch vielleicht wieder anders empfindlich als so die meisten, ne? Ich kriege halt schon die Pimpanellen, wenn ich sehe, ich habe da einen neu aufgesetzten Mega Drive zum Beispiel vor mir stehen mit dem HDMI-Anschluss. Hm. Kriege ich, weiß ich nicht, das geht in meinen kleinen Gehirnhälften nicht zusammen. Ja,
das sehe ich zum Glück nicht so kritisch.
Ja, und und ich sag mal, ich weiß nicht, wie ist denn das bei diesen Kisten? Sind die dann für 16:9 optimiert oder macht das Sinn, wenn du deinen Fernseher auf 4:3 stellst?
Die Kisten sind optimiert. Also du sagst der Kiste ja dann, also die Spiele und so weiter, die laufen alle im normalen 4:3 Format, aber du brauchst am Fernseher selbst nichts einstellen, weil die Kiste macht das dann für dich. Meistens, also beim C64 ist das so, dass zum Beispiel die Hauptmenüs, wo du auch dieses Karussellas im 16:9 Format ist. Genau, das sobald du dann, ja. Genau, und sobald du dann ins Spiel wechselst oder in die Basic-Oberfläche, hast du 4:3.
Und okay. Du bist halt nicht gezwungen, ja.
Genau, das ist, du kannst auch das Bild noch ein bisschen einstellen, minimal, ich glaube beim C64 war das jetzt, da gab es dann 4:3 oder irgendeine Box-Dings da, Bums da. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, weil ich da schon seit Ewigkeiten in diesem Menü halt nicht mehr drin gewesen bin, weil es einmal eingestellt und fertig. Ich finde auch diesen CRT-Filter voll behindert, den braucht kein Mensch. Ich will lieber ein sauberes Bild haben. Aber das war ja beim NES Mini und so weiter auch, dass ihr auch die drei Einstellungen habt.
Ja. Yeah. Kommt auf den CRT-Filter an.
Ja gut, die sind immer kacke bei den
Kunden. Bei den Dingern ist es meistens einfach so eher, als ob da jemand Vaseline drüber gekippt
hätte. Ja, einfach so.
Keine vernünftigen Scanlines. Also die haben halt keine vernünftigen CRT-Filter eingebaut.
Weil wenn ich CRT haben will, dann gucke ich auf den CRT-Bildschirm.
Ja. Richtig.
Genau.
Ganz genau.
Aber dann blutet mir irgendwann relativ schnell die Augen. Da habe ich recht empfindliche Augen in der Zwischenzeit leider.
Von CRT-Bildschirmen?
Ja, allgemein von Röhrenbildschirmen. Wenn ich da längere Zeit drauf gucke, mir tun irgendwann richtig die Augen weh. Ich habe, das ist aber wohl mit der Zeit gekommen. Ich habe eine Brille in der Zwischenzeit dafür, für Bildschirme, aber ich weiß nicht, ob die jetzt auch bei Röhrengeräten funktioniert. Aber bei Flachbildschirmen brauche ich das auch irgendwann. Wenn ich da 2-3 Stunden auf dem Bildschirm starre, irgendwann muss ich die Brille anziehen, sonst blutet mir die Augen. Ich glaube, ich werde alt.
Also meine Frau kann das 50-Hertz-Flimmern nicht ab.
Ja, zum Beispiel, ich glaube, das ist auch mein Problem, das 50-Hertz-Flimmern.
Ne, also die hatte, ne, Entschuldigung, war das 60-Hertz-Flimmern?
Oder 60, auf jeden Fall das Flimmern. Deshalb habe ich damals mal eine Röhrenmeuter mit 100 Hertz gehabt.
Also nee, hast du ja recht, aber meine Dame zum Beispiel, die hat mit mir ja viele Stunden Super Nintendo und so von mal mit so gespielt, das war gar kein Problem. Mhm. PS1 kriegt die nicht gebacken, ne?
Okay.
Also PS1 kriegt die überhaupt nicht hin. Da wird der kotzübel bei. Ich verstehe das gar nicht. Also, ganz ehrlich, mich hat das nie gejuckt. Ne? Ja. Aber das mag wahrscheinlich sein, weil ich seit, ich habe ja nun mal eine kurze Abstinenz von fast, ja, so von 7, 8 Jahren gehabt von Röhren, aber danach habe ich ja, ich habe ja davor dauernd von der Röhre gesessen, da tue ich jetzt immer noch, ne? Also.
Das stimmt.
Wenn es da 16, es gibt ja 16:9 Röhren, aber wenn es eine adäquate 16:9 Röhre wäre, dann wäre wär mein Bildschirm hier der erste, der rausfliegt, ne? Aber,
aber ich glaub,
wie gesagt, nicht. Ich schwöre ja auf Röhren. Doch 16:10 gibt es.
Ja, genau. Ja, naja. Nee, also einigen wir uns darauf für den Mainstream ist der A500 Mini gut für richtige, ja, Profis würde ich jetzt nicht sagen, aber für die Leute, die sagen, ich will schon ordentlich was haben, sollte man schauen, dass sie sich original Hardware besorgen. Und den ACA 500 kann ich immer noch empfehlen, das Ding.
ACA 500
Plus. ACA 500 Plus, oh, genau. Plus,
genau.
Der macht schon echt einen super Job. Allein der Speed, der dabei rauskommt, ist schon echt klasse. Also Dune 2 läuft butterweich und ich kann mich erinnern, als ich das damals auf meinem Amiga 500 gespielt habe, war das Schneckentempo. Das war schon teilweise eher, ich tat schon weh, weil ich dann, der Panzer sich dann ein Pixel pro Sekunde bewegt hat. Und bis er dann mal von A nach B gefahren ist, war Ewigkeiten. Hier habe ich am Amiga gespielt, genauso wie die PC-Version, die ich habe, von der Geschwindigkeit her. Bisschen langsamer nur, aber wirklich nicht der Rede wert. Ist schon eine tolle Sache.
Wobei ich sagen muss, ich bin im Moment meinem Amiga etwas untreu.
Oh oh.
Ja. Ich habe mich ja, ihr habt es ja gemerkt, die letzten Wochen vermerkt DOS und
PC. User.
Ja, nee, XP auch nicht. Also ich habe ja so einen kleinen 3DFX Fable entwickelt. Ja, und nein, ich habe tatsächlich viel DOS und XP benutzt in letzter Zeit und halt die anschlägigen Games da drauf, ne? Und musste der Amiga ein bisschen sich mal ausruhen. Ne?
Ja, muss halt
tut der alten tun, Oma ja auch nicht schlecht, ne? Ja. Mal ein bisschen. Aber ja, wie gesagt, das ist für mich, ja, keine Ahnung, es ist alles für mich so viel mehr als nur so eine Emo-Kiste, weißt du?
Mhm.
So alleine, wenn ich jetzt gucke auf dem Amiga, das OS 3.2, was es da nun gibt, ne, und so, und ach, das, da kannst du schon extrem viel mitmachen und es ist einfach so geil, dass da Leute sich hinsetzen und da wirklich solide Sachen auf die Beine stellen, sei es die Turbokarten vom Jens oder vom Matze oder halt die ganze Software-Klamotte da von ja, Clownato und Hypochondrion, ne. Ja, aber das ist, wie gesagt, ich finde das klasse und ja, ist schon schön. Also wie gesagt, im Moment, ich bin total im PC-Fieber, ne? Also
ja.
Konsolen erkalten gerade so ein bisschen.
Ne? Ja, bei mir ist es genau umgekehrt. Bei mir ist die Konsole wieder warm geworden. Jetzt, wo ich die PS5 hier stehen habe, weil ich unbedingt schnellere Ladezeiten haben wollte bei GTA Online.
Gab es da einen Rutsch bei PS5 Konsolenverfügbarkeit? Habe ich da
keine Ahnung. Ich hab einem Arbeitskollegen Bescheid gesagt, der da ein Auge drauf wirft. Eine Woche später habe ich die Konsole gehabt. Also ich selbst habe mich damit nicht großartig beschäftigt. Ich sagte nur hier, wenn er eine irgendwo ist, und dann sagt er hier, Mediamarkt, beziehungsweise ich habe gesagt, sobald eine da ist, bestell mir die direkt. Und dann beim Mediamarkt hatten wir dann da abgeholt. Hier aber, in Essen sogar. Also.
Aber Carsten, merkst du, dass du jetzt ein Outsider bist?
Also,
geh in deine Ecke und schäm dich.
Ich kann damit leben. Meine Freundin und ich haben gesagt, wenn wir mit der Wohnung fertig sind, dann kaufen wir uns eher eine fürs Wohnzimmer zusammen und so lange können wir noch leben. Außerdem an der Stelle immer wieder der Satz, der wie ein Mantra wiederholt werden sollte von uns allen. Es gibt eh noch keine Spiele dafür.
Es gibt es auch wirklich
eh
nicht.
Noch Spiele. Außer Spiele, die es schon mal gegeben hat, so wie Miles Morales, was eigentlich nur ein Upgrade vom Spider-Man ist, oder Dark Souls, was ein Remake ist oder ein Remaster oder wie auch immer man das nennt.
Immortals Phoenix Spiele. Rising fand ich super.
Ja, ja. Das gibt es ja auf anderen Konsolen ja auch. Oder nicht?
Ey, ohne Witz, ne? Ja, doch, gibt es, aber auf der PS5 sieht es trotzdem toll aus.
Das stimmt. Da gerade PS5 und toll, dieses Astros Playroom ist immer noch ein wunderbares, gute Laune-Spiel.
Richtig. Und da kannst du auch mal die Birne ausschalten, weil der sagt dir eh, was du machen musst. Und ja. Ich bin mit meiner PS5 bis jetzt, also ich habe Immortals Phoenix Rising, ich habe Demon's Souls, ich bin begeisterter Cold War-Spieler, ne? Und ich finde, ich habe da an meiner Konsole richtig Spaß. Und Assassin's Creed Valhalla auf der Series X ist toll, spiele ich auch sehr gerne. Mhm. Und wenn irgendwann im nächsten Jahrhundert Halo Infinite dann mal erscheint, werde ich mich da auch weiter dran ergötzen, ne? Also
das wird auch noch kommen,
ja. Ja, natürlich. Also ja, ich weiß, das mit den Spielen, ja, da kriegst du immer...
Es hat
ja
keiner gesagt, dass das nicht Spaß macht. Es fehlt halt nur noch an kaufkräftigen Argumenten und an nötiger Nachlieferung an Konsolen.
Carsten wartet doch. Der
vielleicht auch noch ein bisschen.
Ja, genau. Der Carsten wartet nur, dass die irgendwann auf dem Grabbeltisch liegt für 29,99.
Genau, wenn
auf dem Flohmarkt.
Wieso kaufe ich doch meine Konsolen immer? Die PS4
habe ich auch so gekauft. Habe ich übrigens letztens gesehen auf dem Trödelmarkt. PS5.
Echt? Was wollt ihr denn dafür haben?
899 Euro.
Wow, da muss man ja schon dumm sein, die zu kaufen.
Oh mein Gott.
Ich hoffe, du hörst diesen Podcast. Ich hab den ja gefragt. Ich sage, was willst du denn für die PS5 haben? Der guckt dir mich an. Ah, die ist noch neu. Ich sag, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, ich hätte gerne 899 VB. Für 870 kannst du mitnehmen. Ich sag, klar, habe ich in der Portokasse. Moment, nimmst du 2-Euro-Münzen? Weißt du? So, das war, also, ich sag mal, der Typ war ja, ich finde das grenzwertig. Also erstmal auf dem Trödelmarkt, außer wirkliche so Goldhändler und so, da schleppt ja keiner mal eben so einen Tausender mit sich rum.
Nee, ne? Eben.
Das ist ja schon mal klar und ich bin mal gespannt, aber wahrscheinlich hat sie jetzt einen schönen, hat sie den Tag ein bisschen Sonne gefressen, das ist gut für die Verpackung, habe ich gehört.
Ja.
Und die Originalrechnung vom Vortag, die hat bestimmt, wenn da so ein Ordnungsamt rumläuft, der hat ihn bestimmt gefreut. Ne? Finde ich gut.
Ja, vor allem, es ist ja so, die Verfügbarkeit wird ja wirklich immer besser. Also ich habe jetzt, wie gesagt, die Konsole gekriegt. Und ich kenne auch schon jetzt schon ein paar mehr Leute, die problemlos an ihre Konsole gekommen sind, ohne Kleinanzeigen und so weiter, sondern wirklich ganz normal beim Händler geholt. Wird ja immer mehr jetzt, sowohl bei Xbox als auch bei PlayStation. Ich denke mal, es wird ein bisschen anziehen zum Weihnachtsgeschäft wieder. Aber ich glaube, dieses Extreme ist vorbei.
Ich hoffe da auch mal, dass die Leute, ich weiß nicht, ob man sich sowas wünschen kann, weil Leute oder Menschheit und schlauer werden, ist ja immer so ein sehr frommer Wunsch. Aber
ja.
Ich wünsche mir tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, dass das, ich weiß nicht, ob das halt nur so eine subjektive Wahrnehmung ist, aber ich habe echt das Gefühl, dass das in der letzten Zeit, vielleicht auch weil Corona dumm macht oder man zu Hause zu viel Langeweile hat, aber die Leute haben halt, glaube ich, noch impulsiver scheiß dumme Käufe getätigt und ich hoffe einfach mal, dass diese die Fütterung des Reseller Rolf so langsam mal so ein bisschen zurückgeht und die Leute einfach mal den Druck abwarten können mehr und einfach diese Reseller und Scalper einfach mal einfach mal verhungern lassen am ausgestreckten Arm und sagen, ja, dann kaufe ich mir es halt nicht, dann warte ich noch ein bisschen, bis der Restock da ist und dann kaufe ich mir halt wieder zum normalen UVP-Preis und fertig, damit halt die ganzen Leute mal wirklich auch wieder auf dem ganzen Quatsch sitzen bleiben, weil das nimmt echt absurde Formen an in verschiedensten Kategorien, jetzt nicht nur bei der PlayStation 5.
Ja,
gab es ja genug Sachen auch jetzt während der Pandemie, ich brauche jetzt gar nicht mehr so Items wie Toilettenpapier oder so zu erwähnen, glaube ich, wo es wirklich auf eBay Rollen gab, die dann für 10 Euro gehandelt worden sind oder so ein Quatsch, die dann glaube ich auch einen Käufer oder Abnehmer dann gefunden haben. Also die Leute da wirklich mal so ein bisschen mal wieder Chill-Out betreiben und sagen, ich glaube, ich kaufe es mir dann später einfach. Das wäre mal ganz schön.
Definitiv. Und ich glaube, es ist auch ein gutes, guter Abschluss gewesen. Einfach mal ein bisschen chillen. Deshalb, Dennis, für dich, spiel mal Point-and-Click-Adventure-Spiele. Dann chillst du auch.
Ich habe in meiner Jugend ganz anders gechillt.
Ja, wir reden von jetzt, nicht von deiner Jugend.
Ah, ich verstehe. Von
legalen Sachen.
Genau.
An was denkst du schon wieder?
Ja, was weiß ich, was man in Schweden so alles raucht, keine Ahnung.
Eine Elchhaare, was denkst du denn?
Elchhaare, ja, genau.
Ah, jetzt es erklärt jetzt so vieles. Ja, deshalb, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich den Feierabend einläuten.
Ja.
So haben wir wieder schöne 100, keine Ahnung, eine Stunde 40 Minuten. Wer sich das antut, dem schüttle ich die Hand höchstpersönlich.
Echt?
Ja, ja. Echt? Ich komme zu jedem vorbei und schüttle ihm die Hand.
Das ist aber nicht
auf Corona. Auf Abstand, ne?
Ja, genau.
Ja, ich schüttel die Hand auf Abstand. Also das, beziehungsweise ich nehme Desinfektionsmittel mit und sprühe mich vorher ein.
Hände schütteln.
Ja, ja, ist eine Sache, die gab, hat man mal vor fast 2 Jahren gemacht, regelmäßig.
Ich habe davon gehört,
ja. Ja, ja, es kommt wieder. Ich habe gehört, kommt wieder, genau wie die Mode aus den 80ern. Ja, deshalb.
Das ist übrigens ein gutes, ich schulde, dass ich nicht mal unterbreche, ja, aber ich habe mir immer mal vorgestellt, dass wenn ich mal eine Punkband gründe, dann heißt die Band Aktive Sterbehilfe. Und jetzt habe ich auch endlich einen Albumtitel. Die Band heißt Aktive Sterbehilfe und das Album heißt Schüttel die Hand auf Abstand.
Ja. Sehr schön.
Ich will sofort Prozente haben, wenn der Release kommt. Ja? Das ist jetzt nur mal als Beispiel, also nein, nur mal so fürs Protokoll, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Ja, Copyright R und TM. Ne? So, gut, danke. Rechnung kommt. Rechnung danke, kommt.
Anwalt ist eingeschaltet. So, ja, dann sage ich mal, wir hören uns im nächsten Podcast dann wahrscheinlich wieder zu viert, vielleicht sogar auch zu fünft, weil wir planen mal so ein, weil Zelda ist ja 35 geworden, also sollten wir dem auch mal ein paar Minuten Zeit geben und das wird auch bestimmt ganz lustig. Drum sage ich tschö mit Ö, salü mit Ü, tschau mit V.
Tschö.
Schabadu.
Schabadu?
Was?
Schabadu?
Schabadu?
Ja, das Y steht für Geschwindigkeit.
Ach so, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn.
Ja, klar. Makes sense, ja. My friend.
Das war der Retrotastisch Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder euren Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten oder uns unterstützen? Dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder Patreon unter @retrotastisch. Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de.